Der Goina holt das Spiel was Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer wöchentlicher Futsal-Podcast mit den News aus Deutschland und der Futsal-Welt. 2x20 netto mit mir, eurem Futsal-Ökonomisten Daniel Weimar, hier am Mikrofon. Auf der anderen Seite euer heißgeliebter Kritiker des Futsals und Liebhaber des Futsalsports, Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Sebastian, ich grüße dich.
Hallo Daniel und vielen lieben Dank für diese energische Vorstellung, wie immer, jede Woche. Und Kritiker. Kritik schlussendlich verbinden wir immer sehr stark mit Negativität oder negativer Kritik. Aber Kritik ist schlussendlich eine auf Analyse basierende Urteilskraft. So möchte ich das bitte hier umranden.
Boah, direkt wieder voller ergeben. Ich muss aufpassen, was ich sage, wenn ich dir die Einleitung gebe. Wir haben natürlich viele Highlights heute dabei. Ja, international ist viel passiert und vor allem natürlich am Ende das Länderspiel, über was wir reden müssen, gegen Italien. Freundschaftsspiel 1:1. Ganz am Ende. Nee, wir dürfen immer nicht verraten.
Nee, jetzt hast du schon gespoilert.
Damit jeder dann suchen muss, wo ist das denn? Aber es kommt im Verlaufe des Podcasts. So.
Okay.
Aber wir gucken mal, ob wir die Stunde mal heute schaffen. Ist schon fast eigentlich Running Gag. Wir versuchen es. Und am Ende natürlich am Anfang, zum Start, Feedback. Was hat uns die Community zurückgemeldet und uns ja auch wieder kritisiert vielleicht? Denn wir machen ja auch nicht immer alles richtig. Kevin hatte uns gemeldet, wieder auf einen kleinen Funfact aufmerksam gemacht, dass der DFB in der Kaderliste zum Länderspiel oder beziehungsweise im Vorlauf noch Kim Herterich als Hot 05-Spieler ausgegeben hat und eben nicht den vollzogenen Transfer nach Polen. Das war schon mal interessant. Und auch Kevin hat auch mal angemerkt, dass die Transparenz, also nicht nur uns geht es so, dass diese fehlende Transparenz zu den Nicht-Nominierungen im Raum steht. Und es wäre auch aus seiner Sicht auch nochmal schön, wenn man erklären würde auf DFB-Seite aufgrund des Kaders, warum jemand fehlt. Im Fußball findet das ja in der Woche statt, wenn es Verletzungen gibt. Private Ausfälle gibt es nicht im Profifußball-Job, aber es gibt es halt nicht. So, das fehlt auch aus seiner Sicht.
Weißt du, was ein geiler Move wäre vom DFB vor solchen Länderspielen? Gegebenenfalls einfach dort, wo man ist, vor Ort, eine Art Interview mit dem Bundestrainer zu absolvieren, also durchzuführen. So eine Art Pressekonferenz also, aber ein Interview, und der könnte einmal über den Kader erzählen, warum welche Spieler dabei sind und warum auch bestimmte Spieler, die vielleicht schon dabei waren, nicht mehr dabei sind oder nicht dabei sind. Das wäre doch mal eine Idee, weil Interviews macht man ja schon auch mit dem Bundestrainer. Und das könnte doch einfach, das könnte so ein kleiner Podcast eben sein, den der DFB dann auf YouTube eben kurz auf seiner Verbandsseite eben kurz veröffentlicht. Fertig. Das wird schon ausreichen. Das sind 10 Minuten Gespräch, wenn es ganz hoch kommt, wenn er so ausführlich ist wie wir.
Ja. So was finde ich fresh.
Wär gut. Also wir geben ja hier auch mal Anregungen. Ja, also warum nicht Formate finden, oder wir füllen das Format. Wir fragen immer hinter den Kulissen jeden Spieler nach, warum ist der nicht dabei? Das können wir doch auch machen. Dann füllen wir einfach das Loch.
Oh, also bei Fragen, da geht mir sofort ein Licht auf. Denn wir können so viele Fragen stellen. Ich glaube, da kommt noch was demnächst mit Fragen an den DFB.
In unserer Funktion als Presseorgan des Futsals.
So. Ja, Daniel, das ist so gemäß eines Gesprächs, das ich unter der Woche hatte, oder zwei Gespräche. Weil einer, ein Bundesliga-Trainer, mit dem ich mich im Laufe der Woche unterhalten habe, hat mich auf die Idee gebracht, warum stellt man nicht einfach eine Presseanfrage? Und dann habe ich das nochmal abgesichert mit jemandem, der sich da auch presserechtlich juristisch auskennt, und abgesichert, ja, der hat gesagt, selbstverständlich, ihr habt einen Blog, ihr habt einen Podcast, ihr seid journalistisches Medium, und hat mir das erklärt, warum wir jetzt auf Basis einer Presseanfrage beim DFB da auf jeden Fall Antworten erhalten müssten, denn das auch ist grundsätzlich auch rechtlich schlussendlich so bedingt, dass der DFB antworten muss. Na? Aber gut, da kommen wir vielleicht noch drauf. So eine Presseanfrage an den DFB. Wie wäre es denn, wenn wir der Community anbieten, stellt uns doch, also schreibt uns mal per Instagram oder sonst was, ein paar Fragen, die ihr an den DFB habt in Bezug auf den deutschen Futsal. Und wir vertreten die Community im Rahmen einer Presseanfrage, die wir stellen, um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, damit wir mehr Transparenz schaffen. Ja. Wie wär's?
Okay, ja. Dann die erste Frage wäre auch, ob das hier eigentlich korrekt ist.
Setzt sich zusammen aus Foot, das ist Fußball, und Saal heißt der Saal. Und
ich will das nicht geklärt haben.
Aber eins ist mir auch aufgefallen am Wochenende, weil so, darf ich kurz noch eins sagen, dass ihr sagt ja immer alle Futsal.
Du sagst Futsal.
Ja, weil ich es im Spanischen gelernt habe, Football Sala oder Football de Salao eben, und du betonst das U anders, und deswegen, das ist mein, so habe ich es als erstes gelernt. Für mich war der Begriff Futsal, das war sekundär für mich, und deswegen sage ich seit jeher Futsal, weil so, wenn es nämlich ein Kürzel ist, ein für Football Sala oder Football de Salao, dann müsste es auch Futsal ausgesprochen werden und nicht Futsal. Dieses Futsal ist so eine eingedeutschte Variante, finde ich. Aber gut.
Okay, jetzt haben wir auch deinen Sprachfehler erklärt. Finde ich super. Also,
auf deiner, oder ist er eher deiner?
Ja, Wallendorf ist meiner. Also von daher. Okay. Ja,
alle sagen es falsch. Nur ich sag's richtig, würde ich jetzt sagen.
Nein, alles gut. So, dann haben wir ein sehr großes Feedback erhalten von Florian Roth von Jan Regensburg. Denn Florian, muss man echt sagen, hat uns eine sehr ausführliche Sicht auf unsere Thesen, die wir ja teilweise hier aufstellen, rund um die Geschehnisse bei Jan Regensburg mitgegeben. Und ich habe das hier mal zusammenfassen lassen, weil das war wirklich ein toller, langer Text. Und vielen Dank an Florian Roth für das Teilen seiner Gedanken. Und das erste war, er nochmal so ein bisschen ging um die Transferpolitik bei Jan Regensburg, gerade mit dem Einkauf eben der doch sehr brasilianisch zentrierten Zukäufe oder Zukäufe im Grunde. Und und auch gerade strategisch das zu tun am Anfang der Saison. Er hatte gesagt, am Anfang der Saison hatten sie tatsächlich doch höhere Kosten mit dem Kader als dann im zweiten Hälfte der Saison oder in der Playoff. Das heißt, dass vielleicht von uns in der These formulierte Sparflamme in der Hinrunde wäre so nicht gewesen. Das war erstmal die erste Stellungnahme, und wenn wir es so nennen wollen. Das zweite war auch die Personalpolitik und nochmal auch Lukas Krul da hervorgehoben, wirklich lang verdiente Wertschätzung und deshalb auch verdient jetzt die Einbürgerung in die Nationalmannschaft, und dass das schon mit seiner Leistung korreliert, auch aus Vereinssicht, dass sie da dahinter stehen. Nachwuchsförderung, was wir eben oft kritisiert haben, weil Jan Regensburg in Funktion auch von Florian Roth, aber auch Lukas Krul hat das ja mal vor Jahren, das hast du, glaube ich, auch bei uns in die Mr. Futsal-Gruppe gepostet, hat ja gesagt, wir wollen Kinder fördern, uns geht es hier um den Jugendfutsal, räumt er auch ein, ist tatsächlich, war immer der Plan, ist jetzt noch nicht ganz so gut gelaufen bei der Integration, man hat ja Jugendprojekte tatsächlich, auch im Jugendspielbetrieb. Genau. Wir hatten das im Podcast irgendwo in den ersten 30 Folgen auch mal sehr gut vorgestellt, das Jugendmodell, weil Futsal-Kinder zwar einmal die Woche Training Futsal machen, aber dann mit diesem Team auch, Jan Regensburg Futsal, konkret am Fußballspielbetrieb teilnehmen. Das fand ich sehr, sehr innovativ, finde ich bis heute das einzige Modell, was man eigentlich fahren kann für regelmäßigen Spielbetrieb.
Innovativ in der Durchführung mit dem Ergebnis eben, welches die Zielsetzung halt verfehlt hat. Und du hast gerade betont, warum wir auch überhaupt eben auf diesen Aspekt, und wir nennen das ein bisschen überspitzt Youthwashing, abgeleitet vom Greenwashing, was man ja auch in der Politik kennt. Aber was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, wir haben ja nochmal in der Öffentlichkeit mehrfach durch Vertreter von Jan Regensburg genau diese Zielsetzung gehabt. Unter anderem damals hat sogar der DFB ein Zitat von Lukas Krul veröffentlicht, und ich glaube zur Saison 24/25, ich kann mich gut daran erinnern, das wurde jetzt auch nochmal in der Gruppe bei uns gepostet. Wir versuchen auch junge Spieler zu integrieren, das Team weiter schrittweise zu verjüngen, und er möchte da vorangehen als Spielertrainer, die Jungs pushen, Erfahrung sammeln lassen und damit den Sport weiter fördern. Wenn das die Sportförderung durch Lukas Krul und den Jan Regensburg ist in Deutschland, ist das verfehlt. Denn das fand in der Art nicht statt. Wir hatten immer wieder mal einen Spieler, zum Beispiel Kim Herterich, Dann auch zuletzt ein U19-Spieler letzte Saison, aber heute ist davon nicht mehr viel übrig. Und deswegen diese Kritik, wer sich solche Ziele setzt und diese nicht erreicht, muss es aushalten, dass man das auch einfach so zum Ausdruck bringt. Aber trotzdem, ich habe jetzt ein bisschen zwischengegrätscht. Trotzdem, Florian ist da sehr offen und bevor du jetzt weiterfährst mit der Thematik, er wird auch höchstwahrscheinlich im Sommer zu uns hier ins Gespräch kommen, weil das Thema eben, da kommst du jetzt wahrscheinlich auch gleich drauf, das Jahr aus Jahn Regensburg, dass der Verein oder das Team von Jahn Regensburg in einen anderen Verein übergeht. Das ist ja spannend, wie man aus so einem Profi-Fußball-Marketing oder überhaupt einen Namen dann in einen, ich sag mal, weniger bekannten Verein übergeht und warum und die Begründung, die ist halt eben auch spannend und total interessant auch sicherlich für andere Futsalvereine da draußen, die vielleicht, ja, da Überlegungen starten, hin und her zu gehen. Aber gut, führ du gerne weiter.
Danke für den kurzen Zwischeneinspieler. Also diese Vorwürfe, man würde nur auf Jugend machen, aber nicht fördern, stimmt auch nicht. Das ist ja auch so, man investiert dort in diese Jugendkader. Die Integration hat halt nicht funktioniert. Vielleicht auch, weil viele dann doch zum Feldfußball gehen. Ist eine Schwierigkeit, wissen wir alle, wirklich gar nicht so einfach. Da sind wir wieder bei, was wir in letzte oder vorletzte Podcast-Folge, letzte war das, war dein Zitat auch, in den Schmerz gehen. Ja. Und akzeptieren, dass man um den Abstieg kämpft, ein, zwei Saisons, um dann, anders geht es nicht. Also man kann nicht um die Meisterschaft mitspielen und Jugend integrieren, das funktioniert nicht. Das ist ein gegenseitig ausschließendes Element aus meiner Sicht, außer man hat mal so einen Suat Ak, wo man sagt, egal, gute Granate, den hau ich rein und dann spiele ich direkt mit um die Meisterschaft, aufgrund des Spielers, aber da können wir eigentlich drauf warten, das ist halt einfach nur Zufall und Glück, das ist wie Lotto spielen. Und das letzte war noch hier.
Nein, aber letzter Punkt. Also jetzt, du öffnest hier gerade eine Tür. Das ist kein Lottospiel. Das heißt, du musst in diesen Schmerz gehen, dann musst du den Mut haben und das Vertrauen, da reinzugehen. Und man muss nicht um den Abstieg spielen, sondern nochmal, wir reden hier nicht, dass sie eine ganze Truppe aus Jugendspielern bauen, sondern signifikante Anzahl. Das heißt, vielleicht im Kader 3 bis 4 Spieler haben. Die hochgezogen werden und dann Spielzeit kriegen. Und das kannst du ja so machen, dass du musst nicht um den Abstieg spielen, wenn du halt Spieler hast wie Regensburg. Aber nochmal, das möchte ich nur betonen. Und Suat Ak ist kein Zufallsprodukt gewesen. Da wurde ganz bewusst bei uns beim MCH damals entschieden, den Spieler zu fördern und ihnen das Vertrauen zu geben. Und in der ersten Bundesliga-Saison war das noch kein Topspieler. Aber als er dann nach der zweiten und dann der dritten, wo er dann in Weidendorf war, hat er sich in diese Richtung entwickelt. Und da musste, aber diese erste Saison ist halt diese Schmerzerfahrung, die ich meine.
Das Investment.
Ja, genau.
Und letzter Punkt war eben die zukünftige Ausrichtung. Also das hast du ja eigentlich schon erklärt. Man möchte weiter an der Nachhaltigkeit arbeiten und gerade die Durchlässigkeit in die erste Mannschaft von deutschen Spielern. Man nimmt sich dort also aus meiner Sicht sehr viel vor, aber kann Florian dann im Podcast ja davon berichten. Also war super.
Da freuen wir uns drauf. Ja. Da freuen wir uns drauf, Florian, und auch alle, die da draußen dann an so ein Thema interessiert sind. Da machen wir gerne ein Topic in einer Folge, nachdem die Bundesliga-Saison soweit beendet ist, beziehungsweise da gehen wir natürlich auch auf die Regensburger zu. Sobald sie da auch öffentlich werden mit der Thematik, dann bieten wir hier gerne eine Gesprächsrunde dazu.
Vielleicht witzig, ich habe gerade mal durchgeschaut, wer sich die Woche nochmal gemeldet hat. Witzig war auch wieder so eine klassische Anfrage aus Spanien. Ich bin guter Spieler, ich möchte helfen. Ich brauche auch nur Unterkunft, Flug, Verpflegung und ein bisschen Geld zum Leben. Ja. Die klassischen. Er bräuchte einen Club, wo er hingeht, die das bezahlen können. Wie viel gibt es? Meine ich, na gut, 99% sind unter der Grenze, die er gerade aufgezählt hat. Hat er vielleicht Glück bei den Top 3 Clubs? Die kann er sich ja raussuchen. Aber diese Anfragen gibt es halt immer noch. Da muss ich mal schmunzeln, wenn ich die bekomme.
Ja, und dabei sind wir eigentlich, mittlerweile ist der deutsche Futsal ja schon auch so in der Wahrnehmung, also ich denke, solche Spieler, ich glaube, es war ein Drittligaspieler aus Spanien, ne? War das, glaube ich.
Ja.
Und der sieht dann vielleicht die Nationalmannschaft und genau diesen großen Event, ne? Also, ne? Hat dann auch hier von Capitao und so weiter, Rodrigo, wie heißt alle heißen, sich was angeschaut. Und haben dann gesehen, diese Events, dass das immer geil ist. Ja, weil dann sollte man sich auch die Bundesliga anschauen und sich das genauer anschauen. Das sieht nicht so aus wie so ein Länderspiel. Und das ist dann, ich denke, mehr Hoffnung da drin.
ja.
drin, dass der deutsche Futsal da besser dasteht. Aber dann auch immer wieder Augen öffnen für diejenigen, wenn sie das Feedback kriegen. Du, frag mal bei vielleicht einem Verein an und da hast du dann vielleicht eine Chance. Aber das war's.
Ja. Von verschiedenen Seiten, ich gucke auch gerade nochmal durch, kam auch nochmal der Hinweis auf diese komplizierte Qualifikation zur Regionalliga Süd. Das kam jetzt hier von mehreren Kommentare und Hinweise auch nochmal, auch von Regensburg nochmal, auch La Bestia Negra hier. Schöne Grüße, die uns alle geschrieben haben, die nochmal sagen, ja, interessant, was dort, wie das jetzt genau läuft. Es gibt dann auch ein Schaubild vom Futsal-Club Regensburg, glaube ich, die dann so, das so dargestellt haben, wie denn der Aufstieg stattfindet, wer gegen Darmstadt spielt und abhängig davon, ob der KSC oder und Balkan beide aufsteigen, ja, dann gibt es irgendwie zwei Aufsteiger, wenn nur einer in die Bundesliga aufsteigt oder bleibt ein Aufsteiger. Wenn keiner aufsteigt, KSC und die Balkan Boys gehen runter, dann gibt es keinen Aufsteiger. Das ist in der Grafik so, aber dann kam wieder andere Informationen dazu, dass es auf jeden Fall einen Aufsteiger gibt. Ich glaube, dass diese DJK München-Sache, die ja zu spät gemeldet haben, das heißt also ein Verein fehlt, es muss also einen Aufsteiger geben und es gibt dann wohl noch was. Also das ist total wild, was dort in der Regionalliga Süd passiert. Und also Futsal-Club Regensburg spielt gegen Lörrach und der Gewinner-Verlierer spielt gegen Darmstadt. Wer davon dann aber am Ende in der Regionalliga Süd spielt, entscheidet sich die nächsten Wochen.
Richtig. Es liegt an mehreren Faktoren. Du hast gerade schon welche genannt. Und zudem liegt es auch sicherlich daran, wie viele Aufsteiger aus dem Süden oder überhaupt in der Bundesliga dann vertreten sind, denn sie könnten ja mit Pfarrkirchen und Karlsruhe zwei Bundesliga-Vertreter da weiterhin jetzt aus der Relegation haben. Dann öffnet sich wieder unten in der Regionalliga was, sollten aber, stell dir vor, beide runtergehen, hast du wieder eine andere Konstellation. Am Ende wird aber auch auf 10 Teams dann dort entsprechend gefüllt. Und das macht das alles ein bisschen kompliziert. Und es ist, glaube ich, sehr schwer, das in Worte zu fassen schon alleine, also mündlich. Auf so einer Grafik ist es auch dann ein bisschen kompliziert. Ich denke, die Beteiligten wissen Bescheid, weil sie es dann irgendwo ausführlich geschrieben haben und dann vielleicht nochmal mit mehreren Grafiken sich das vorstellen. Aber hier im Podcast kriegen wir das wahrscheinlich nicht zusammengereimt.
Genau. So, das Feedback. Und damit kommen wir zu den News. Und zuerst die internationale News aus dem internationalen Futsalsport. Erstens, danke an Clemens Burmeister, hat mich und dich, glaube ich, auch darauf hingewiesen, es läuft gerade die Südostasien-Futsalmeisterschaft. Die hätte ich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm gehabt. Heute gab es dann auch schon, es gibt auch wieder interessante Spiele. Thailand hat heute gespielt und hat uns Clemens, glaube ich, auch geschickt. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt gerade hin ist. Aber die läuft, also auch wieder ein internationales Turnier, was grundsätzlich erstmal an einem vorbeigeht. Wenn man nicht genau tief drin steht.
Ja, aber Clemens ist, wenn es einen gibt in Deutschland, der sich mit asiatischem Futsal auseinandersetzt, dann ist es Clemens Burmeister. Und wir danken ihm immer sehr, dass er uns da Aufmerksamkeit für schafft. Ne? Und wir geben das hier gerne, gerne weiter. Und für alle Interessierten.
Dann gab es von Futsal Focus einen schönen Bericht über das Thema Futsal und Olympia. Das hatten wir auch schon mehrmals besprochen, weil es ja wirklich für den Futsalsport echt wichtig wäre. Und damit auch alle bei Olympia, damit die Welt endlich weiß, was Futsal ist, denn die meisten wissen ja nur das hier.
Leute, Futsal ist Fußball auf kleinem Feld in Halle.
So, damit man mehr weiß, was da noch passiert, war die Diskussion dieses Artikels, warum oder was könnte den Futsal blockieren? Weil eigentlich ist Futsal ein weit verbreiteter Sport, aber hier war ein schönes Zitat. Die meinten, the question is no longer whether Futsal belongs at the Olympic Games. It is whether it how it can fit. So, also es geht gleich darum, ob es dahin gehört. Ich glaube, da sind viele einig, aufgrund der Verbreitung gehört Futsal dahin. Aber wie passt es ins Programm? Denn Olympia ist wohl, steht das in dem Artikel, habe ich nicht weiter verifiziert, aber so ungefähr 10.500 Athleten. Und das ist so ein Limit. Und wenn du eben was Neues dann reinnehmen willst, musst du was anderes dafür rausnehmen. Es geht um Substitut. Da hat ja auch die FIFA gesagt, dass man überlegt, den Fußball rauszunehmen und dafür vielleicht Beach Soccer und Futsal reinzunehmen. Und genau, man muss da so ein Trade-off machen. Und was ich nicht wusste, ist, dass auch in den FIFA-Statuten 23 bis 27 dort auch da gesagt hat, dass dort auch steht, dass man ein anderes Fußballformat bei Olympia zeigen möchte. Und es war einfach nochmal eine schöne Diskussion rund um diese Olympia-Sache. Und ja, also Wahrscheinlichkeit wurde vom Artikel, wer auch immer das jetzt hier ausgerechnet hat, 15-35%, dass Futsal olympisch wird 2032 in Brisbane.
Richtig, genau. Ist auf jeden Fall ein interessanter Artikel. Hat aber eben, wie du auch schon erwähnst, so Punkte, die wir auch schon mal angesprochen haben, beziehungsweise du hast es, glaube ich, auch schon angesprochen bei der Thematik, als wir mal darüber gesprochen haben, ob Futsal und wie olympisch wird. Und genau, da geht es um ökonomische Aspekte, also Anzahl an Beteiligten. Ne? Und dann, klar, es hört sich logisch an, eine Fußballmannschaft, da kannst du dann mehr oder weniger eigentlich auch eine, also für eine Fußballmannschaft und alles, was dazugehört, kannst du auf jeden Fall eine Futsalmannschaft und eine Beachsoccer-Mannschaft machen. Also so kannst du also zwei Sportarten rein von der Personenzahl für eine Sportart ersetzen. Ja, gibt vielleicht für die FIFA Sinn, um das zu fördern. Aber genau, und da warst du schon mal drauf gekommen. Ich bin mir ganz sicher, dass du auf diesen Aspekt schon eingegangen bist. Und als ich diesen Artikel las bei Futsal Focus, musste ich auch direkt daran denken, über das, was wir da schon gesprochen hatten. Aber der ist auf jeden Fall spannend und öffnet auch nochmal ein paar Perspektiven, wie das dann wirklich tatsächlich zustande kommen kann, aber eben auch, welche Gründe dafür sprechen, dass es nicht zustande kommt. Die Prozente am Ende will ich mal weiter außen vor lassen, weil ich denke, ob das realistisch ist, das ist auch dann einfach, das ist in die Glaskugel gucken, solche Prozente am Ende.
So, das nächste internationale Turnier war ein Mini-Turnier, ausgetragen oder vor allen Dingen von Neuseeland und China und für die Frauen und für die Männer. Und in der Runde der Männer war auch noch die Niederländer waren mit dabei, weil die Niederlande ja auch keine Qualifikation zu Euro spielt, kommen wir gleich drauf, wie auch Deutschland und Frankreich. Und ganz spannend, wir hatten dort einen Teilnehmer, John Beresford war ja mit dabei von Jan Regensburg, ist ja neuseeländischer Nationalspieler seit kurzem und war dann mit bei diesem Turnier. Spannend, gut, Niederlande führt bei den Männern, hat gewonnen, danach China und Neuseeland abgeschlagen. Bei den Frauen war Neuseeland vor China. Also da, vielleicht fördert man ja auch in Neuseeland. Das ist mir sicher auf dieser Seite vom neuseeländischen Fußballverband schon auch, dass man den Futsal, den Frauenfutsal sehr, sehr gut hervorhebt. Also vielleicht hat man eine Strategie auch in diese, da reinzugehen. Vielleicht auch wieder mit Blick auf Olympia. Wenn Futsal olympisch wird, dann auf jeden Fall Männer und Frauen.
Richtig, da hast du recht. Genau, werden beide Geschlechter berücksichtigt. Und der Regensburger Spieler, den du gerade erwähnt hast, ich frage mich, ob das ein reiner Neuseeländer ist oder ob das ein Brasilianer ist mit neuseeländischer Einbürgerung. Das frage ich mich. Da könnte man uns vielleicht nochmal aufklären, weil das irgendwie bei Regensburg relativ nahe liegt. Ja, aber ist doch schön. Also so weit dann auch zu reisen.
Ja, genau. Da sieht man ja auch, dass wir zum Glück nicht mehr hierzu gehören.
Da sind wir so gut wie San Marino, Luxemburg, Liechtenstein.
Ja, da sind wir nämlich raus, weil wir sind ja nicht bei der Qualifikation dabei. Wir haben ja auch unser schönes Länderspiel gehabt. Das ist ja das Schöne. Ja. Kommen wir aber gleich dazu. Denn anderen Vereine, nämlich diese kleinen, die ich gerade aufgezählt habe, zu denen wir nicht mehr gehören, die haben gespielt. Und zwar die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Hast du das Ergebnis auch nochmal jetzt aufgemacht? Ich habe mir dieses Mal hier aufgebloppt. Ich habe vor allem, weil wir viel, die Engländer posten sehr viel, haben einen sehr aktiven Instagram-Account, muss man sagen.
Ja.
Und haben viel gepostet. Ja. Die Schweden, von denen habe ich auch sehr viel gesehen. Vielleicht auch, weil wir sie irgendwie abonniert haben. Das kann natürlich sein. Und da sind jetzt schon viele Spiele gelaufen. Einige laufen auch noch. England zum Beispiel fand ich interessant, weil England hat einmal die Schweiz 9-0 besiegt, also sehr, sehr stark. Und dann verliert man aber gegen Nordirland mit 5-7. Ja. Wir erinnern uns. Wir haben auch nur mit 2 Toren Abstand gegen England gewonnen. Nordirland ist also, ja, natürlich sehr bildlich nur gesponnen, aber rein von Punkte so gut wie wir gegen England. Und dann hat auch nochmal England, wo sind sie nochmal, gegen Schweden auch verloren. Das habe ich, glaube ich, heute gesehen. Es sind ja sehr viele Spiele, ist so unübersichtlich auf der offiziellen UEFA-Seite. Findet ihr alle die Ergebnisse? UEFA.com einfach eingeben, Futsal. Da hat man, glaube ich, 2-1 gegen Schweden verloren. Wird auch irgendwo gesehen. Genau hier. 2-1 England verloren. Also England ist dann nicht dabei. Ja. Zum Beispiel. Fand ich interessant. So, dann, was war noch spannend,
aber.
Oder willst du was sagen? Sonst kann ich mal hier durchgehen.
Ja, zu England nochmal, weil du hattest jetzt natürlich eine Relation, also einen Vergleich gemacht jetzt zum Spiel gegen Deutschland, das nur mit 2 Toren Abstand gewonnen wurde. Ich muss aber sagen, das Spiel gegen England, das war ein ganz komisches Spiel. Also ich muss sagen, jetzt im Verhältnis zu dem, was man gegen Italien sehen konnte, ganz andere Intensität. Und da hat sich, also Deutschland ist noch nicht so weit, dass sie schlussendlich ihren Stiefel runterspielen und solche Gegner aus der Halle schießen. Was aber Deutschland mittlerweile kann, sie können sich eben an dem Gegner anpassen im gewissen Grad. Das hat man jetzt an Italien gesehen, wobei Italien auch in der Entwicklung ist. Kommen wir ja gleich noch drauf. So dass man schon da, also man hat keine entsprechende Konstanz oder damit verbundene Stabilität im deutschen Team. Deswegen spielt man gegen England relativ knapp. Man gewinnt es aber dennoch. Und gegen Italien halt kann man trotzdem auch die Intensität mitgehen. Aber das nur dazu, zu diesem Vergleich. Und das ist für mich irgendwie so eine Erkenntnis, die zur deutschen Nationalmannschaft ganz gut passt.
Genau. Das war dann die Gruppe, jetzt muss man durchgehen, habe ich durch die Gruppe gefunden. Das war die Gruppe B. Schweden also vor Nordirland. Da jetzt Zweiter, weil die Nordiren ja gewonnen haben. Gruppe A war Andorra, führt aktuell vor Dänemark, Malta und Schottland wirklich abgeschlagen mit minus 13 Toren. Andorra, gut, Spanien steckt dahinter, ja, spanische Spieler. Weiß nicht, wäre auch mal spannend. Wer kennt sich mit dem andorrischen Futsal aus? Hat man hier vielleicht auch spanische Fußballer eingekauft? Ist ja schon ein kleines Land. Dänemark hat ja auch schon ein paar gute Clubs, die auch große Reichweite haben. Wundert mich ein bisschen. Interessant.
Ja, so, es wäre eine Erklärung, Daniel. Es wäre ein Ansatz, um diese Ergebnisse zu erklären, ne?
Die haben auch 10-0 gegen Schottland gewonnen. Also ich sehe das jetzt gerade. Ja. Andorra 5-0 gegen Malta. Also, boah, ist schon...
Das ist schon...
5-3 gegen Dänemark.
Andorra. So.
Dann Gruppe C. Nordmazedonien führt gerade, also 3 Spiele gespielt, 9 Punkte, vor Litauen, Türkei und Bulgarien. Und bei Bulgarien muss ich sagen, warum ist eigentlich Futsal in Bulgarien nicht groß? Ist doch eigentlich rein vom Wetter und auch von der Fußballleidenschaft doch sehr, sehr ähnlich zu anderen Balkanländern, gerade Rumänien ist ja auch viel, viel besser, finde ich immer wieder spannend, warum Bulgarien im Futsal überhaupt nichts macht.
Ja, das ist echt spannend. Vor allem jetzt, ich meine, mich zu erinnern, dass in den 2000er Jahren oder davor schon Bulgarien schon auch ein bisschen besser war. Aber da war der Futsal noch nicht so etabliert, auch international in dem Bereich. Aber mit zunehmender Etablierung des Futsals in Europa hat Bulgarien auf jeden Fall nachgelassen und jetzt ganz schwach auf jeden Fall.
Gruppe D freut mich besonders für den Kosovo. Platz 1, punktgleich mit Montenegro. Platz 2, beide 7 Punkte und dann Österreich und Gibraltar dahinter. Österreich ist natürlich spannend. Wir haben ja gesagt, dass sie eine sehr moderne Verbindung zwischen Fußball und Futsal propagieren. Der Nationaltrainer Ralf Rangnick steht dahinter. Der Futsal-Nationalcoach Patrick Babic steht dahinter. Also das ist Verschmelzung, aber sportlich. Leider kriegen sie das, was sie da im Mindset haben, noch nicht auf die Platte. Das tut mir leid für Österreich.
Ja, aber Daniel, da muss man auch Entwicklungen ein bisschen analysieren. Wenn das jetzt dort initiiert ist, seit vielleicht, und wenn es wenige Jahre sind, dann ist das ein Ding der Generation. Nochmal, das wird sich in einer Generation zeigen, die jetzt noch nicht in diesem Alter ist. Ne? Also der positive Effekt ist ein generationsübergreifender. Ne? Also damit verbunden müssen wir noch ein paar Jahre warten.
Gegenargument? Es könnte sein, Verbandsarbeit funktioniert manchmal so, man schaut sich das an, man macht das auch und dann kommt es zu so einem Ergebnis und dann wird das auf Eis gelegt. Ich erinnere an die ersten Initiativen der deutschen Futsal-Nationalmannschaft am Nürburgring 2011 gegen Kroatien. Da war man eigentlich da drauf und dran, relativ zeitnah die Futsal-Nationalmannschaft einzuführen. Dann verlieren wir 11-1 gegen Kroatien und dann war, wir wissen, 2016, da waren 5 Jahre dazwischen. Damals gab es die ersten Pläne, sehr genaue Pläne und dann hat man es auf Eis gelegt. Das weiß ich noch.
Ja, völlige Inkompetenz, sage ich dazu dann eben, wenn das so wäre. Okay. In Sachen, Management von Entwicklung. Ganz einfach. Also ich hatte zuletzt eine ganz spannende Bachelorarbeit sogar zu so einem Thema, die ich betreut habe. Und die hat Entwicklung mit dem Konzept von Erich Fromm von Haben oder Sein in Verhältnis gesetzt. Das war super spannend. Und das sind Entwicklungen, die rein ökonomisch bewertet werden, also in so einer Haben-Situation, also ergebnisorientiert, jetzt, oh, das Ergebnis ist schlecht, funktioniert nicht. Aber wenn man sich im Moment, im Sein befindet und weiß, wo man ist und wo man herkommt und was es für Auswirkungen hat, also wirklich versteht, wie Entwicklung entsteht, also das Sein, könnte man sagen, ist eine höchst professionelle und reflexive Position, die man einnehmen muss. Und dann entsteht Überzeugung und Glaube und auch eben das, was ich immer wieder betone, ein Bewusstsein für den Schmerz, dass die Ergebnisse erst nicht so gut sind. Aber dann so eine Art Kompensation, im Fitnesstraining würde man es Superkompensation nennen. Also du musst ja erst Belastung und Schmerz kriegen und die Entwicklung kommt. Aus pädagogischer Sicht dann absolut nachvollziehbar, dass dann hier das, was ich gesagt habe, über Generationen wirken wird. Und deswegen ist die Investition heute super wichtig, um dann in, ich sag mal, absehbarer Zeit, sei es in 3, 4, 5 Jahren mit den ersten Generationen, die dann in den Erwachsenenbereich landen, schon sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Aber für ein Management, das vor allem kurzfristigen Erfolg oder auch eben, wie würde man sagen, also Budget wieder zurück verlangt, um es mal so zu sagen, du kannst das ökonomisch besser ausdrücken als ich, aber ist das natürlich dann nicht absehbar, wie so eine Entwicklung weitergeht. Ne? Also das ist wirklich, du musst da rein und du musst dir bewusst sein, dass das erstmal nicht so positiv vom Ergebnis sein kann. Aber dann wächst so ein Baum. Dann sind die Wurzeln, die du nicht siehst, du siehst die Wurzeln nicht.
Was die Frage ist ja, wenn du das Mindset hast, wärst du dann als Verband und Land nicht schon viel weiter im Bereich Futsal?
Das ist ja, genau. Das Mindset brauchst du. Du musst verstehen, dass du ein Baum, der wächst noch nicht nach oben, der wächst erst in die Tiefe, wo du es noch nicht siehst. Diese Wurzeln müssen generational geschlagen werden. Und das ist eben das Management, das das nicht versteht, ist inkompetent. So ist es eben. Und das ist eine ganz wichtige, also Metapher für mich immer. Wenn du nur so ein Pflänzchen haben willst, oder alles nur ganz schnell haben willst, dann werden keine Wurzeln stehen und der erste Windzug wird dein Pflänzchen umkippen. Aber wenn du einen stabilen Baum haben willst, also wirklich eine erfolgreiche Futsal-Nation, eine Kultur, musst du erst die Wurzeln wachsen lassen und die sind unter der Erde. Die siehst du nicht. Aber also man kann nicht bewerten nach dem, was ich jetzt als Ergebnis sehe bei Österreich oder eben die dann wirklich da hoffentlich investieren und dann verstehen, ey, 3, 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, lass es 8 Jahre sein. Aber dann ist hier die Vorrunde kein Thema mehr. Ja, und wir müssen nicht dafür irgendwie das Italien-Modell, wie wir es nennen, oder mittlerweile das Deutschland-Modell fahren und Spieler einbürgern, um Qualität zu erreichen, sondern du kannst es, wenn du langfristig verstehst, was passiert, mittel- bis langfristig, wenn du ein Experte bist für professionelle Entwicklung, dann hast du den Mut, in diesen Schmerz zu gehen und weißt, boah, der Schmerz wird dich stark machen. So ist es. Du wirst Wurzeln entwickeln.
Also, dann drücke ich mal in Österreich die Daumen, dass der Schmerz hier wirkt und beim nächsten Mal dabei ist. Jetzt ist erstmal Kosovo und Montenegro dabei. Vielleicht auch interessant, wer aus der Bundesliga oder aus dem deutschen Futsal vielleicht in diesen Teams mitspielt, bitte mal zurückberichten. Wo ein ehemaliger deutscher Spieler spielt, ist Lettland, Miks Babris ist mit dabei im lettischen Kader, bei Hohenstein-Ernsthal ja aktiv in Deutschland Lettland führt auch die Gruppe aktuell an mit 9 Punkten, spielt gerade noch hier live. Albanien dahinter, Zypern, San Marino, okay, würde ich jetzt sagen, vor der Gruppe, ja, passt. Ja. Und letzte Gruppe, Israel führt vor Norwegen, haben wir erst 2 Spiele gespielt, Estland und Griechenland. Okay, das sind alles für mich Länder im Futsal, die sagen, das ist hier.
Da sind wir so gut wie San Marino, Luxemburg, Liechtenstein.
Genau, das sind so diese Länder, die sind alle in Gruppe F.
Ja, Gruppe F.
Ist auch viele unentschieden, sehe ich gerade. Fast alle unentschieden.
Sagen wir es mal so, die These steht im Raum, die werden in der Hauptrunde nicht viel mitreden.
So, genau. Das war jetzt so der Überblick da, wo wir nicht rein mussten. Wunderbar für uns. Und natürlich hat man auch verschiedene Freundschaftsspiele, gibt es international, es gibt auch Frankreich. Warum habe ich mir jetzt Frankreich hingeschrieben? Ich glaube, Finnland hat gegen Spanien gespielt. Kann das sein? 2-2.
Ja.
Hat aber das zweite Spiel dann wieder deutlich verloren. Das sind immer die, wenn man durch Instagram durchgeht, dann sieht man relativ schnell die verschiedenen Ergebnisse. Ich glaube, das war dabei.
Ja, Genau, erst überraschend, 2-2. Aber gut, Finnland ist jetzt auch keine Futsal-Nation, die man in der Vorrunde sieht. Also die haben sich ja schon entwickelt. Zuletzt hat Deutschland gegen Finnland gewonnen. Das wissen wir auch noch. Aber ja, nochmal, Finnland hat dann aber im zweiten Spiel gegen die Spanier. Ja. Also gut, Spanien ist ja schon dann eben das Nonplusultra. So ist es. Also so wenn, ist das. So, wenn die zwei Spieler haben gegen dich, brauchst du nicht erwarten, dass du das zweite gewinnst. Ja, aber ja, mach weiter, Daniel.
Ja, wir kommen, das waren die internationalen News. Kommen wir zu den nationalen News. Sind wir da und wir starten mit dem Lehrgang der U19. Es hat der erste Nationalmannschaftslehrgang stattgefunden. Mhm. Ich habe viele Bilder, auch stolze Bilder gesehen. Das habe ich zum Beispiel bei den jungen Spielern, da sieht man richtig, die fiebern damit. Für die ist das wirklich was ganz Besonderes, sieht man, finde ich, zumindest an den Gesichtsausdrücken und auch die Freude, auch die Quantität dieser Bilder, die sich gegenseitig teilen, finde ich ganz toll. Ja. Hilft natürlich auch dem Teilungsgrad. Kannst du uns denn mehr erzählen, weil du ja natürlich als U19-Stützpunkt-Trainer Westfalen nicht nur deine Instagram-Follower gut pusht die letzten Wochen, kommen wir gleich dazu, so, sondern auch das, ne? einige Spieler dabei hast. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also zuletzt hatten wir jetzt im letzten Lehrgang 4 Spieler aus unserem Stützpunkt aus Westfalen, Gütersloh. Und ich hatte jetzt auch am Donnerstag mit Daniel Gerlach, dem U19-Nationaltrainer, telefoniert. Leider war ich so ein bisschen auf dem Sprung. Also wir hatten uns auf 12 Uhr geeinigt, dann hat er noch kurzfristig schon früher angerufen, weil er ist ja bei der A-Nationalmannschaft gerade und hatte da auch mal zwischen 2 Terminen und dann wurde ich dann auch schon hier zu Hause schon wieder familiär gefordert. Und wir kamen so nicht wirklich in ein reflexives Gespräch. Muss sagen, ich würde gern nochmal mit ihm telefonieren, weil es da um unsere Spieler ging. Und ich mir am Ende so ein bisschen die Frage gestellt habe, jetzt geht es ja auch um das um Spielerfindung. Also du hast jetzt gerade einen 24er-Kader gehabt. Also das ist jetzt die besten 24 Spieler, wenn man so möchte, waren jetzt bei dem Lehrgang, dem Osterlehrgang, so können wir ihn nennen. Und jetzt geht's halt darum, okay, wer kommt in den Kader, jetzt zum Beispiel so ein 15er plus, also ich glaube 18er Kader oder 15er Kader, 15 Feldspieler, 3 Torhüter für das Turnier im Poric in Kroatien. Da ist wieder ein internationales Turnier im Sommer. Und also da würde ich jetzt interner nicht rausplaudern, also ich werde jetzt nicht über Spieler reden oder sonst was, aber was mir im Nachgang an dieses Gespräch, das ist mir dann wirklich, Daniel, manchmal ist es faszinierend, wo einen Gedanken kommen. Es ist mir im Gespräch nicht aufgekommen, weil ich war irgendwie gefühlt schon beim Mittagessen mit meinen Kindern. Aber nach dem Mittagessen mit meinen Kindern ist mir irgendwie so der Punkt gekommen, wann bewerte ich in einer Potenzialanalyse die Fitness von Spielern? Also wir sprechen hier von 17-, 18-jährigen Spielern, die in gut einem Jahr auf dem besten Level sein sollen, was sie dann haben können. Und jetzt fragen wir uns schon, im April sortieren wir aus. Aber auf Basis welcher Parameter sortiere ich aus? Und da ist für mich durch das Gespräch, da ging es dann auch um solche Aspekte wie Fitness etc., nochmal, ich habe dann auch nochmal kurz in etwas reingeschaut, in einen Artikel, den ich damals auch in der Uni schon mal diskutiert habe, sportwissenschaftlicher, pädagogischer, also Natur, also sportpädagogisch, entwicklungspädagogisch. Und die Frage, was kannst du eigentlich als Potenzial am schnellsten entwickeln? Kannst du schneller Futsal spielen lernen oder schneller fit werden? Daniel, was würdest du sagen?
Kannst du schneller fit werden oder schneller Futsalspieler werden?
Ich würde sagen, also fit. Lernen.
Also lernen, ja, fit.
Genau, fit das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du ein Jahr vorher in einer Entscheidung stehst, und jetzt den Punkt Fitness auf dem Schirm hast, dann und aber Aspekte wie Futsal-Spielverständnis, Technik, taktisches Verständnis, was man aber auf Basis der Fitness vielleicht nicht 40 Minuten durchziehen kann, dann ist für mich die Frage, okay, sortiere ich Spieler aus, weil sie dann nicht besonders fit sind, aber sie zeigen in den ersten 10 Minuten oder sowas, was sie alles können, also und das ist deutlich besser als andere auf ihrer Position. Ist dann der entscheidende Faktor Fitness für das Aussortieren? Oder kann ich da Vertrauen reingeben in die Entwicklung, dass man weiß, okay, ey, gib den Spieler mal 8 oder 12 Wochen Zeit und dann wird er das nicht nur 10 Minuten spielen können, sondern vielleicht 30 Minuten, vielleicht sogar 40 Minuten. Weil in 3 Monaten kannst du Fitness dir besser aneignen als das Futsalspiel, das Verständnis, das taktische Verständnis, auch vor allem. Deswegen für mich eine grundsätzliche Frage, warum ist es so verdammt wichtig, dass diese jungen Spieler im Futsalverein sind? Weil dort kriegen sie, das muss nicht Fitness sein, aber sie kriegen vielleicht taktisches Verständnis, sie kriegen also taktisches Wissen und auch Fähigkeiten, sie kriegen technische Fähigkeiten und das kannst du also, du musst es auch auf jeden Fall priorisieren, aus meiner Sicht, dass jemand im Futsalverein ist und dann auch gucken, wie wird er trainiert und gespielt, was entwickelt er dort und dann weißt du, die Fitness, die kannst du viel schneller aufholen als das, was man im Futsalverein lernen kann, wenn ein Spieler schon da einen gewissen Vorsprung hat. Und das ist für mich aus Entwicklungsperspektive ein wichtiger Punkt und der kam mir nach dem Gespräch nochmal so auf. Und da muss ich oder möchte ich gerne, falls vielleicht hört Daniel ja zu, aber nachdem er mit der A-Nationalmannschaft dann als Co-Trainer durch ist, dass wir uns da vielleicht dann nochmal kurz schließen, um da nochmal drüber zu sprechen, weil es geht auch um einen Spieler, den ich futsalspezifisch als wirklich herausragenden Spieler sehe in seiner Altersklasse, der beim Fitnesskontext noch Nachholbedarf hat. Genau. Ja.
Super. Okay.
Habe ich meine Gedanken geäußert.
Ja, das. Sehr gut. Also hier überragend.
Hey, Jungs, ey. Überragend. Zum Genießen für alle.
Das ja. Gut gemacht, was ja. Dann nächster Punkt, was jetzt noch kam, war Big FM. Ist neuer Medienpartner der Futsal. Nationalmannschaft fand ich, schöne News, dass endlich mal wieder, es geht weiter. Also mal was Neues in der Vermarktung. Wir hängen ja mit Sport Deutschland da irgendwie fest und es geht irgendwie nicht vorwärts. Jetzt zumindest die Kooperation mit der Futsal-Nationalmannschaft betont. Es geht nicht um die allgemeine Futsal-Bundesliga. Es geht aber trotzdem, ja, mit über 3 Millionen täglichen Hörerinnen und Hörern ist Big FM jedem, glaube ich, in Deutschland, der mal rumgekommen ist, bekannt. Steht hier auch als größtes Jugendradio angepriesen. Schön, ich weiß noch nicht genau, was, also ist spannend, auf wie sich das Ganze manifestiert und dann auch passiert, aber hey, guter Schritt, finde ich toll.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein bekannter so Medienpartner, könnte man jetzt sagen. Und wird hoffentlich einen positiven Effekt haben für die Aufmerksamkeit zum Thema deutschen Futsal. Ja.
Dann der nächste Punkt, ja, Brain One, unser Freund, ist mal wieder aktiv geworden, jetzt sogar mit Aufrufe zum Download der App auf dem DFB-Futsal-Kanal, also die App zur Brain-Stimulation und der kognitiven, neuronalen Förderung des Futsalgeistes, kommt immer mehr hier in der Werbung vor. Wir hatten das schon mal diskutiert. Ich bin gespannt. Vielleicht auch mal, gibt's Feedback? Also wer hat diese App benutzt außerhalb der Futsal-Nationalmannschaft? Das wäre vielleicht mal spannend. Meldet euch doch gerne mal, wer Erfahrung hat außerhalb vom SV Pass und außerhalb der Futsal-Nationalmannschaft. Also ganz unbiased mal diese App probiert, getestet hat und da würde mich mal ein Feedback interessieren.
Und was du hier zum Ausdruck bringst, ist, dass wir uns ein unabhängiges Feedback wünschen. Nicht von den entsprechenden Partnern, die sicherlich nicht erzählen werden, also ja, ich merke nichts. Also ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Weil die erzählen ja alle, oh, das ist kein Brainfuck, das ist Brain One.
Genau so. Ja. Das dazu. Der nächste schöne Punkt, es gibt einen Pokal des Nordostdeutschen Fußballverbandes, einen Fußballpokal ins Leben gerufen, mit verschiedenen Gruppen, die dann lokal die erste Runde sozusagen ausspielen, bis man ein Final Four spielt. In der Gruppe A, Borea Dresden, Jena, Budenzauber, Erfurt Ost, gut, das sind schon nach Dresden und Jena und Erfurt sind das schon Entfernungen, die größer sind als 100 Kilometer, aber ist ein bisschen näher. Gruppe C, da haben wir Eintracht Südring Berlin, kennen wir dann TuS Schwarz-Weiß Bismarck. Waren die in der Gruppe in Berlin, glaube ich, oder überhaupt nicht? Sind einfach dazugestoßen, würde mich mal interessieren. Und Askania Köpenick, die waren auf jeden Fall in der Verbandsliga Berlin. Und Gruppe B ist Indo Leipzig. Was steckt da dahinter? U19 Stützpunkt Leipzig und Hot 05 Futsal schickt natürlich, nehme ich mal an, nicht die Bundesligamannschaft, nehme mal an die zweite Mannschaft. Und Gruppe D, Liria Berlin. Auch gespannt, würde ich jetzt auch mal tippen, dass da die Jungspieler spielen. Aber ich denke schon an die guten Jungspieler. Brandenburg 03, lange im Futsal dabei und Sportunion Berlin, also nochmal so eine Berliner Gruppe. Und jetzt muss man genau schauen, das sind also 12 Teams. Und das Final Four findet am 30.05. in Dessau-Roßlau statt. Und eben davor diese Vorrundenturniere. Und da steht noch nicht überall fest, wann die stattfinden. Hier den Auftakt machen sie aus Mitteldeutschland. Sonntag 12.04. im Hot-Sport-Zentrum. Gruppe C, Sonntag 3.05. In der Berliner Halle und Gruppe D auch. Also, finde ich toll.
Finde ich auch toll. Und vor allem den Aspekt, dass da der Leipziger Stützpunkt dran teilnimmt. Weil da natürlich die Spieler, Leipzig, das weißt du auch, in der Umgebung ist jetzt nicht viel mit Futsalverein, aber dadurch im gewissen Grad eben Wettkampf erhalten. Ne? Ja. Das freut mich auf jeden Fall für die jungen Spieler.
Genau. Hier im Post von Blumstadt United steht auch nochmal Budenzauber Erfurt Ost und Indo Leipzig. Es haben sich diese Hobbyteams irgendwie über, oder Teams, die sich über Blumstadt angemeldet haben und darüber reinkommen. Also, hey, Blumstadt, ich muss mal wieder sagen, das sind Basti, die Jungs da abreisen, Jonas, schöne Grüße, da in Mitteldeutschland, die haben da viel aufgebaut, das ist wirklich toll.
Ja, auf jeden Fall. Darf man hier einfach nur verbalen Applaus für geben.
Ja. Und die letzte News, die ich hier habe, jetzt habe ich natürlich den Post dazu vergessen, war nochmal ein Fußball in der Kita-Beitrag in Schleswig-Holstedt, in Jevenstedt. Da gab es ein Zusammenziehen von pädagogischen Fachkräften, die sich über Fußball in der Kita, aber natürlich waren auch Futsal-Bilder dann dabei. Vielleicht ist es Futsal. Und in der Kita, das ist natürlich ganz früh. Meine Kinder sind ja jetzt gerade aus der Kita raus. Das ist ja eigentlich eher so Bewegungssport. Aber ich meine, daran haben wir doch gar nicht gedacht, dass auch in der Kita schon so ein bisschen den Futsal, dann könnt ihr schon mal richtig aussprechen. Dann haben wir doch schon, dann haben wir schon das Erste, weil dann denken schon mal die Sechsjährigen nicht mehr das.
Football, hier. Salsa, kurz Futsal.
Ja, dann wissen die ja schon mal.
Ja, wobei man hier auch pädagogisch unterscheiden muss. Ne? Kita ist ja U3-Bereich, Ü3-Bereich, dann hast du aber auch schon Kinder im Vorschulalter und so weiter, also vor der Schule kurz. Und ich denke, man spricht hier sowieso im Fußball häufig dann eben sogenannte Mini-Kicker an, also so knapp vor der 6, wenn man so möchte. Und ich kenne das vom MCH, weil dort haben wir auch sowas angeboten. Also der MCH selbst, ich weiß nicht, ob sie es noch machen, aber kurz bevor ich dort meinen Posten freigegeben habe, war das noch so, dass man zusammen mit entsprechenden Schulen und auch mit Kitas Futsal angeboten hat. Und da ging es dann aber primär um vor allem im Alter 5, 6, ne? Also kurz vor der Schule. Die wurden dann dafür auf jeden Fall, also die waren daran sehr interessiert, kann man sagen.
Lukas Sepp, wer ihn auch noch kennt aus der Futsal-Nationalmannschaft einige Zeit,
ja,
hatte selbst ja so eine Ballschule für kleine Kinder, Bewegungsschule, Balltastic.
Macht er das nicht mehr?
Gesucht. Weiß ich gar nicht, ob er es noch macht. Ich habe gerade hier nachgeschaut. Ich weiß gar nicht, wo Lukas Sepp generell aktuell überhaupt spielt im Futsal oder überhaupt.
Ich hoffe, es geht ihm gut.
Ja, also schöne Grüße gehen raus und war bei uns ja auch mal im Podcast sogar. Und sag mal Bescheid, wo Lukas, wie. Lukas, bitte melde dich. So, wie es Lukas Sepp geht. Und damit wären wir hier beim letzten
nationalen Punkt. Warte.
Ah ja, okay.
Hast du noch einen letzten nationalen Punkt?
Ja, unser Dashboard. Das ist ja noch eine Überleitung
zu. Dann lass mich noch etwas zwischenschieben, Daniel.
Ja.
Ich habe nämlich noch eine News, denn für alle Interessierten, im aktuellen DFB-Journal oder Journal, und zwar die Ausgabe 01/2026. Da findet man auf Seite 68, kann man sich frei runterladen, einfach DFB-Journal eingeben bei Google und dann einfach die aktuelle Ausgabe 01/2026, wie ich gerade schon sagte, runterladen. Das kann man als PDF runterladen. Und auf Seite 68 findet man einen Beitrag zum Futsal und zwar zum aktuellen Lehrgang oder zu den Lehrgängen vorher. Entschuldigung, nicht zum aktuellen, sondern zu den Lehrgängen vorher, glaube ich. Und mit dem Titel Sichtung Astana, denn dafür ist ja die Qualifikation dann für die U19. Und da gibt es mehrere Passagen oder ein Interview, mehr oder weniger mehrere Zitate von Daniel Gerlach, den U19-Nationaltrainer, kann man sich gut durchlesen. Und unter anderem wird er zitiert mit, das ist Fußball, das wollen wir nicht. Also mit solchen Sätzen. Das war das,
okay.
Also ein, sehr futsalspezifisch, könnte man sagen, dann am Ende. Aber es wird auch eingeordnet in dem Beitrag. Ne? Und auch wie positiv Daniel Gerlach beeindruckt ist von diesen ersten Lehrgängen. Ja, also dass er sagt, die ist ein super Start gewesen, was er, den er da hat mit den mit dem neuen U19-Kader. Und er sieht auch, und das wird auch zitiert, er sieht auch klar eine Verbesserung zum Jahrgang davor. Ähnlich, was ich schon oder jetzt auch hier schon nach dem Turnier berichtet habe. Ja, und da gibt es einen kleinen Beitrag, das ist nur eine Seite, Sichtung Astana, Seite 68 im aktuellen DFB-Journal. Kann man kostenlos runterladen. Viel Spaß Sache. Beim Lesen.
Ja. Sowas finde ich fresh.
Ja, also schaut rein, das ist gut. Danke, Sebastian. Ja. Dann komme ich jetzt zu unserem Dashboard. www.mrfutsal.de Futsal-Statistiken, klickt rein. Wir tracken ja jeden Instagram-Account im deutschen Futsal täglich, bald nur noch alle zwei Tage, weil ich das ja automatisiert habe. Und das reicht jetzt nur für alle zwei Tage. Aber ich glaube, genug. Und letzten 14 Tage, wer ist top? Performer 590 mehr Instagram-Followern, Sebastian?
Ja, selbstverständlich wir.
Yes. Wer denn sonst? Jawohl, da haben wir es gemacht hier. Und da sind wir ganz oben, ja.
Ja, Jungs, ey, überragend. Zum Genießen für alle.
Ja, wir.
Ist so wirklich.
Wir haben den Durchschlag. Also,
nochmal. Ja, und wir haben aktuell ein ganz interessantes Wachstum. Die Zuhörer nehmen zu. Wir sind ja schon nicht schlecht in den Zahlen, wir zunehmen, aber wir werden immer besser. Gehören ja schon, das darf man ja auch mal sagen, wir gehören mittlerweile schon zu einem gewissen Top-Bereich, Top-Pool der Sport-Podcast bei Spotify. Auch wenn man da jetzt das noch einordnen müsste. Aber genau, wir sind auf Platz 1.
Also wir haben eine gute Conversion Rate, glaube ich. Ich glaube, es gibt noch andere, die haben mehr Hörer.
Ja, ja, selbstverständlich. Aber also wir werden dort als wir kriegen da ja dauernd eine Rückmeldung. Aber nein, aber das deswegen sage ich, da muss man noch einordnen. Aber ja, also wir gewinnen an Hörern und Followern.
316 Hörer pro Folge aktuell im Durchschnitt. Zumindest wer da so ein bisschen Spotify unterwegs ist, der weiß das.
Also, dann genau. Kommt also, und wir strahlen noch woanders aus. Ist ja auch so noch ein bisschen. Aber egal, erzähl weiter
über das Dashboard. Das sind alle Plattformen.
Genau. Das ist der Sport.
Ja, genau. Also wir, Mr. Futsal, KSC ist weiterhin on fire, aber das Wachstum lässt nach, 297. Dann der DFB-Futsal-Kanal, nur 248 mehr, trotz Länderspiel. Hätte ich deutlich mehr einen Push erwartet. Dann kommt der U19-Schnittpunkt, Sebastian. Danach Flugstadt United mit 55, GSV Düsseldorf 52. TSG Mainz 29 Follower mehr, Spartak Mannheim 27, Uni Futsal Mainz, die machen da auch gut Werbung und der TSV Weilendorf. Man merkt natürlich, dass Bundesliga gerade steht. Das ist auch schön an solchen Zahlen zu sehen. Gerade jetzt Panthers und Preußen Münster, Weilendorf auch, die immer gut performt haben während der Bundesliga, sind eigentlich jetzt mit Flachwachstum. Also das sieht man ganz stark, wie wichtig Spieltag ist. Also richtig, viel flacheres Wachstum als zu Spieltagszeiten. Genau. Und seit der unserer Aufzeichnung 15.01. war Start, weiterhin Top-Performer KSC Futsal mit 3.400 Followern mehr. Und da ist auch der DFB-Kanal natürlich vorne dabei. Und der führt natürlich auch mit 26.000 Followern.
Ja. Hatte denn das aktuelle Länderspiel? Ich habe jetzt noch nicht in den Daten geschaut, aber nee, ich meine, das,
der Effekt, ich gucke gerade hier mal rein. Also der Effekt war der größere Effekt war vom 5.4. auf den 7.4. So, da war mal ein Sprung um ein paar hundert, um 100 Stück, ja, um 200 und dann eigentlich relativ flach und jetzt das Spiel von gestern auf heute wenig. Also, ne, was ist das hier?
50, noch keinen signifikanten Einfluss.
Ja, man sieht aber, wenn man sich beim DFB anschaut, ist immer jeden Monat ungefähr macht es einen Sprung. Also immer mit dem Event, Eventarisierung, das klappt schon und es fällt ja auch nicht ab. Also klassisch Instagram, du holst die Follower, bleibst auf dem Level und dann musst du wieder einen draufsetzen. Es muss gar nicht immer dieses kontinuierliche Wachstum sein, sondern dieses...
Ein typisches Stufenmodell.
Ja, total, sieht auch nach so einem Stufengraf auf. Ist natürlich nicht so steil wie bei uns, aber... Nee, Gott,
aber ist nicht so steil. Wir haben natürlich aber auch noch viel Luft nach oben im Vergleich zum DFB-Futsal-Account.
Ist das.
Aber ja, ist doch schön. Also wir gehen ja steil Richtung 2000. Und genau, unser DFB-U19-Stützpunkt, ich glaube, da sind wir jetzt erstmal sehr glücklich mit, dass wir vierstellig geworden sind.
Ja.
Und damit hast du aber auch schon sehr viel gesättigt, weil als Stützpunkt musst du deine kleine Region abdecken. Und ich denke, da haben wir schon also alle Futsal-Interessierten jetzt, also fast alle an Bord. Ne? Ansonsten nochmal hier ein Aufruf, alle, die sich über unsere Region für den U19-Futsal-Stützpunkt Westfalen interessieren, gerne auf die Seite gehen und dann haben wir noch ein paar Follower mehr. Dankeschön.
Ja. Und von Monetarisierung sind wir übrigens weit weg, auch bei Spotify. Ich habe mal gerade geschaut, also man braucht drei Sachen, um einen Podcast zu monetarisieren bei Spotify aktuell. Das sind 1000 Menschen in den letzten 30 Tagen haben reingehört, dann oder Audience.
Also, ja, aber 1000, wir hatten noch letztens den...
aber das ist ein bisschen anders.
1500 irgendwie?
Ja, ja. Also die wirklich aktiv da zugehört haben, wahrscheinlich eine Definition mindestens 10 Minuten, ich weiß nicht, steht hier nicht genau da. Dann brauchst du 2000 Stunden Consumption in den letzten 30 Tagen und du brauchst mindestens 3 Folgen. Okay, da sind wir natürlich drüber mit unseren 212. Aber den Rest, das ist weit weg. Wir haben irgendwie 561 Stunden statt 2000.
Ah, dann müssen wir unsere Podcasts noch länger machen, wenn wir mehr Consumption kriegen wollen. Daniel, da müssen wir jetzt mal auf 2-3 Stunden gehen. Ja, aber ist doch spannend zu sehen. So wichtig, dass wir haben nie diesen Podcast angefangen, weil wir irgendwie Tausende von Zuhörern uns wünschen. Ja. Wir merken einfach nur, es ist tendenziell steigend und uns hört eine ganze Menge. Und das freut uns. Aber wir würden es auch machen, wenn weiter wie am Anfang nur 30 zuhören würden.
Ja.
Also, ist halt so. Das ist
wir hören uns auch gerne selber reden. Das ist ja auch wichtig, Sebastian, ne?
Hörst? Also, so viel höre ich jetzt danach nicht mehr rein. Aber der Punkt ist einfach, es ist ja auch immer schön, es ist mehr oder weniger nehmen wir einfach hier auf, was wir auch sonst miteinander austauschen. So ist es ja. Also, wir nehmen es einfach auf am Ende des Tages, was wir eh sonst machen.
Ja.
Deswegen, ja.
Ja, dann kommen wir aus meiner Sicht, haben wir 5 Minuten noch Zeit, sonst müssen wir die Stunde wieder reißen, für das Highlight der Woche natürlich. Das Länderspiel Deutschland gegen Italien mit 1000 Notizen, die ich hier gemacht habe während des Spiels. Nach dem Spiel wollen wir vielleicht starten mit dem Event an sich, bevor wir auf das Spiel eingehen. Das mag ich auch mal sehr gerne.
Ja, also bei diesem Spiel können wir aus meiner Sicht das sogenannte Harvard-Sandwich vornehmen. Also wir können erstmal über Positives berichten. Also der Event wird sicherlich sehr positiv von uns hier berichtet. Dann können wir aber auch auf gewisse negative Aspekte eingehen. Und dann können wir natürlich auf das Ergebnis und auf die Leistung der Mannschaft, die aus meiner Sicht auch sehr positiv ist, also auch dann mit einem positiven Aspekt aufhören. Und dann haben wir hier so ein Harvard-Sandwich, wenn das auch für dich ungefähr funktionieren würde. Für mich funktioniert es auf jeden
Fall. Okay. Ja, machen wir so.
Aber leg mal los.
Ja, also ich fand erstmal, dass das ging ja schon gut los. 1-2 Tage vorher war dieser neue Teaser online bei Instagram und YouTube. Der wurde auch in der Halle gespielt mit Bildern aus dem Spiel in der Porsche Arena. War Gänsehaut. Das war richtig stark wieder. Das kann der DFB. Eventvermarktung, Eventaufbau. Das sind Emotionen pur. Geil, dann noch im Hallensprecher, dann die Lichter. Mega-Event, also mit dem Teaser zusammen, geil. Das war schon Gänsehaut. Dann hatten wir da positiv 2000, und das war wohl 2028, ich brauche noch eine offizielle Quelle, 2000 Zuschauer ausverkauft in Lüneburg und war wohl verkleinert. Ich habe auch nachgeschaut, da passen wohl 3500 rein, aber das Feld war wohl größer als normal für diese 3500, deshalb ausverkauft. Mhm. Viele Kinder im Publikum, fand ich sehr, sehr positiv. Da wollen wir hin, um den Futsalsport dort zu promoten. Gut, Lüneburg ist ein bisschen weiter weg. Hamburg ist dann natürlich der nächste Hub. Aber okay, der DFB hat es wieder geschafft, 2000 Leute da reinzuholen. Wahrscheinlich wieder 90%. Erster Kontakt mit einem Futsal-Live-Spiel. Geil. Hey, mega.
Ja. Darf man auf jeden Fall loben, habe ich auch schon oder haben wir schon zuletzt gemacht. Es war ein super Event wieder, auch das TV-Bild oder YouTube-Bild auf jeden Fall klasse gemacht. Das ist wirklich ein Highlight im weltweiten Futsalsport, so ein Spiel vom Event her. Ich muss sagen, die Kulisse, man hat es schon gemerkt, dass das keine 5000 und mehr waren wie in Stuttgart, weil die Atmosphäre, die Lautstärke, das hat man auch jetzt im TV oder auf dem Bild gesehen, das war nicht so wie in Stuttgart. Also es war schon ein bisschen gedämpfter. Also es war ein bisschen ruhiger in der Halle als in Stuttgart. Das hat man schon gemerkt. Also da machen doch so 2.000-3.000 Fans deutlich mehr aus in der Halle, damit du so ein Hintergrundgeräusch hast. Es war teilweise sehr ruhig in der Halle, ist mir aufgefallen. Nur so als Hinweis. Das ist der Unterschied zwischen 2 und 5.800,
ja, wie viel es waren. Wenn ich aber die Bilder sehe, ich habe das aus Finnland gesehen, die das ja gegen Spanien das Spiel hatten. Und das ist eine viel kleinere Halle. Also da spielen wir gegen Spanien auch Freundschaftsspiel, aber viel, viel kleinere Halle. Also ja, vielleicht 1.000, wenn ich das
bei Instagram
richtig sehe. Ja.
Nochmal, super Event, vom Anfang bis Ende, wirklich super Event.
Ja.
Auch insgesamt, dass die Begleitung des Spiels mit den Interviews und so weiter strukturell betrachtet richtig gut gemacht. Inhaltlich kann man natürlich weiter darüber diskutieren, was da manchmal so erzählt wird. Aber vom Event, von der Struktur, Weltklasse, muss man einfach sagen.
Ich sehe auch so, gerade das Spiel, wenn man sich das anschaut, von Finnland gegen Spanien, weil ich gerade den Instagram-Account aufhabe, da sind auch noch nicht mal, da liegt kein Hallenboden. Also das ist der normale Hallenboden dieser Halle mit dem Linien-Tic-Tac-Tor, was wir kennen.
Linien-Tic-Tac-Tor.
Also wir, ohne diese, also für jeden, der es auch klar ist, diesen blauen Boden da reinzulegen, allein dieser Boden, den zu leihen oder da aufzubauen, kostet 10.000 Euro und ein bisschen mehr. Also
ja,
nur diesen Boden da zu holen.
So, ist eine Investition auf jeden Fall, die der DFB dort, das ist eine erfolgreiche Investition, muss man sagen. Das Logo verändert sich ja mittlerweile stark. Also jetzt haben wir dieses rote Logo, vielleicht als Alleinstellungsmerkmal. Also das DFB-Logo in Rot für den Futsal. Jetzt haben wir es aber mit einem schwarzen Hintergrund gehabt, im Mittelkreis. Davor war es, glaube ich, mit einem weißen Hintergrund. Mir gefiel das Weiß einen Tick besser. Ich finde schwarz auf hellblau. Das ist eine Farbe zu viel. So vom optischen Bild. Da hat mir das Weiß besser gefallen, weil die Linien auch weiß waren. Aber es ist Geschmackssache anscheinend.
Ja, deswegen. Habe ich gar nicht gesehen. Okay.
Ja, gut gesehen. Genau.
So, jetzt haben wir, was haben wir noch nicht Positives hier, was ich gesehen habe. Ja, also ich habe mal bei YouTube geschaut. 936 waren bei YouTube online am Start. Später waren es 1400 Live-Zuschauer. The Zone wäre mal interessant. Ich weiß gar nicht, bekommt man Zahlen? Das würde mich interessieren. Wie viele Leute haben eingeschaltet? Ich kann das nur von YouTube mal gesehen zur Halbzeit und zum Start. Das fand ich natürlich auch schön zu sehen. Ich glaube, der Kommentarmodus war ausgeschaltet. Man konnte nicht kommentieren, aber ich weiß auch nicht, weil ich es am Fernseher geschaut habe und die Kinder waren mit dabei und ich musste nebenbei noch was machen. Deshalb habe ich es gar nicht geschaut. Aber okay. Dann vielleicht orgatechnisch, vielleicht die Sachen, die bei mir hängen geblieben sind, fand ich spannend. Erstmal, man hat verspätet begonnen. Also
ja,
meiner immer Punktanstoß. Auch Bundesliga ist immer sehr, sehr genau. Hier hat man einfach das Event priorisiert und es wird später angestoßen. Weiter auch andere Gründe. Dir ist, glaube ich, aufgefallen sogar, ne?
Ja, war für 18:30 angesetzt, aber wie gesagt, das tut dem Event nicht groß was ab. Ist jetzt auch nur jetzt kein wichtiges Pflichtspiel gewesen oder so, ne? Hat also nicht viel abgetan dem Event. Und dafür kriegst du aber auch was geboten am Anfang. Also die Verspätung kann man verzeihen.
Ja. Dann hast du wieder Kommentator. Ich mag ja Julian Lukas Schäfer, die Stimme, die Art der Emotion in das Spiel reinzulegen, sehr, sehr gerne hören. War sehr angenehm. Manu Fischer, auch jemand, der aus dem Futsal kommt. Ich habe hier an dem Punkt, klar, der DFB wird Vorgaben machen, was auch das Kommentatoren-Duo sagen kann. Wo ich denke, naja, was die Message hier ist halt schon, dass auch Julian Lukas Schäfer mal gesagt hat, ja, Deutschland erlebt bei mir extra so auf, denn Deutschland erlebt einen Aufwind im Futsal. So, das ist für alle, die jetzt neutral auf die Sportart schauen, die denken, geil, kann man auch vertreten, ist eine gute These. Also die sowieso drinne sind, die kennen ja den wahren Zustand. Man will, dass die Braut schön machen. Ja, super, läuft. Denn wir alle wissen, die auf den Futsal kommen ist, da läuft gerade gar nichts rund hinter den Kulissen. Die Nationalmannschaft performt gut, aber die Bundesliga hat extreme Probleme, die Breitenentwicklung hat extreme Probleme und manche Nominierungen sind auch sehr kritisch gesehen, kommen wir gleich dazu.
Ja. Weißt du, wann du das, Daniel, darf ich mal kurz reingrätschen? Ja. Weißt du, wann du das letzte Mal diese Metapher benutzt hast? Die Braut schön machen. Kannst du dich erinnern?
Nee, weiß ich nicht.
Vor Bundesliga-Start. Man muss die Braut schön machen.
Ach, echt?
Und die Bundesliga ist bei langem nicht so schön wie die Länderspiele dort.
Das stimmt.
Ja, aber erzähl weiter. Ich werde gleich
hin. Okay. Bei Manu Fischer, ich würde sagen, man merkt, er ist raus aus dem Futsal. Rein taktisch. Spielkommentatoren zu sagen, was passiert im Spiel, reicht top, kann jemand was sagen, was so passiert. ich frage mich halt, wann sollte man nicht umschalten auf einen Experten als Co-Kommentator, der auch aktiv irgendwie im Futsal ist?
Ja, das alles so. Also ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Also wenn man Kritik äußern möchte, dann würde ich sagen, es wirkte teilweise so, also entweder man beschäftigt sich dann eben kurzfristig nochmal mit dem Futsal, macht dann dieses Länderspiel in Kommentatorenversion, oder man kriegt halt Vorgaben vom DFB, welche was wie tendenziell ausgedrückt werden soll. Also nochmal, wir sprechen hier, wenn wir Kommentatoren haben, das sind DFB-Kommentatoren, die werden auf dem DFB-Account gestreamt. Das sind Dienstleister für den DFB. Und beim Spiel gegen England rutschte das den Schäfer dann auch raus, dass er sagte, ja, der DFB wünscht sich, dass wir das und das noch sagen. So, das hat er gesagt, live im Stream. Und da wurde mir das so klar. Ja, klar. Das ist ja hier alles. Also, die hören das anders als so Neutrum wie wir, die da wirklich dann sehr genau teilweise hinhören, manchmal auch komplett weghören. Das ist auch mal von uns durchaus mal eine Form. Aber die sind natürlich, das ist DFB spricht für den DFB, das sind alles DFB-Vertreter und die werden da nicht Institutions- oder was auch immer Kritik äußern. Vielleicht dann mal, wenn irgendwie was nicht funktioniert bei den Spielern, das ist dann eine Kommentatorenaufgabe, dass man das auch bewertet, wenn ein Fehler da ist oder sonst was, aber es wirkte insgesamt nicht ganzheitlich. Also so das Gefühl, das Einordnen in die aktuelle Entwicklung des deutschen Futsals, klar, die Entwicklung der Nationalmannschaft von den Ergebnissen her ist positiv, aber insgesamt, also da wird nicht über Bundesliga gesprochen und was da gerade alles wegbricht.
Man merkt das, also es wird gar nichts, es geht nur um die Nationalmannschaft und um das Umfeld. Es wird halt abgekapselt betrachtet. Der neutrale Zuschauer, okay, aber überleg dir mal, das würdest du halt machen im Fußball. Ja, also dann das würde total komisch wirken, wenn du nichts über die Bundesliga und nichts über internationalen Fußball sagst, sondern nur auf dieses Spiel und immer wieder darauf hinweist, ach, was ist denn Italien für ein Favorit? Ja, gut, also die Tabelle ja, aber alle kennen ja die Entwicklung von Italien, auch die Mannschaft, die da stand. Aber okay, ja. Das sei drum. Und
ja, aber da möchte ich noch ergänzen, also es wurde schon eingeordnet, Italien, dass sie sich in einem Umbruch befinden, neuer Trainer, neue Spieler, also wirklich, da sind Merlin und so weiter sind nicht mehr dabei, also die haben wirklich jetzt gerade einen Umbruch, also es ist nicht das Italien, was du noch vor ein Jahr gesehen hast. Ja, ja. Das haben sie schon eingeordnet, aber jetzt habe ich auch gemerkt, mit so einem Gegner wie Italien, das wird auch futsalspezifisch immer flacher. Also es ist ich will nicht sagen, dass das Niveau an Futsal hebt sich, aber das Kommentatorenniveau inhaltlich geht nicht mit. Deswegen fragt man sich ja, wie weit beschäftigen sie sich noch mit dem Futsal, solche Kommentatoren? Weil da wird zwar viel geredet und dann auch ganz viel über Marcel und wie toll, dass der als Trainer ist und so weiter. Das war alles so ein wichtige Topics teilweise. Aber so ein bisschen inhaltlich das Spiel auch so zu beschreiben, wie man sieht, auch da was zu sehen, was vielleicht andere nicht sehen, das fehlt mir so ein bisschen. Habe ich jetzt, also ich habe jetzt eine verzerrte Wahrnehmung, weil ich habe mir die EM beispielsweise zuletzt auf Portugiesisch und Spanisch angeschaut, habe mein Spanisch wieder aufgefrischt und das ist eine ganz andere Art, Futsal zu kommentieren. Viel detaillierter. Und das ist dann verzerrt. Also für mich als jemand, der Futsal in der Hinsicht intensiver verfolgt.
Ja. Und vielleicht das letzte Thema zu deinem Sandwich-Thema.
Sandwich? Ja. Wir sind noch längst nicht beim zweiten Punkt.
Ah, was? Ich bin doch schon bei den Punkten, die...
Alter, ja, weil du hier die Liste weitermachst. Ja, aber erzähl mich. Ich kann ja immer wieder einsteigen. Ja,
also ein polarisierendes Thema bleibt es ja, das ist die W tritt man bei der Nationalhymne auf? Und da ist mir Punkt eingefallen. Und das ist leider Lukas Krul. Weil der DFB hat ihn auch mehrfach immer wieder, ja, Lukas Krul, sei es verbal, im Stream, im Vorgang, danach kriegt er eine Medaille als neuer Spieler. Ich weiß gar nicht, dass das überhaupt das gibt. Denn? Das ist das Bild mit Christopher Wittig. Also wir haben hier unseren Rekordspieler stehen, deutscher Herkunft, wirklich von...
Das ist so ein Fehlmarketing, dieses Bild.
So, dann sind die, wirklich, und dann sind die beiden, weißt du, dann wird das aufgebauscht Und dann ist Lukas Gruhl, ich dachte auch immer hier, Futsal ist ja...
Der Futsal ist nämlich für Fußballer, die gute Technik und so haben.
Nein. Lukas, super Typ. Spielerisch haben wir immer gesagt, ja, kann man machen. Aber man weiß doch aber auch irgendwie, es ist in der Community polarisierend, das Thema Lukas Gruhl. Ja. Sehr alt, man will jung, man will einen Umbruch. Er kann kein Deutsch, er kommt in die Nationalmannschaft. Wir machen das Italien-Modell gegen den Gegner, der genau das Modell abgewählt hat. Weil man gesehen hat, es ist eine Sackgasse, ja, diese Einbürgerung. Und dann, wenn man schon weiß, dass das Thema kritisch ist, bitte lasst, sensibilisiert Lukas Kruhl, bitte singe einfach, bewegt die Lippen. Bitte, ganz ehrlich, für mich, und das ist eine persönliche Meinung, es ist, ich weiß, das Thema Nationalhymne mitziehen, das haben auch andere nicht mitgesungen, aber in dem Fall war es nicht feingefühlig genug für mich, dass der DFB das hat so durchgehen lassen. Ja, das passt also nicht. Eins, das passt nicht zur Sauberkeit.
Ja, also eins muss ich sagen, die Nationalhymne ist mir jetzt persönlich nicht so von Bedeutung. Gleichzeitig kann ich aber auch persönlich sagen, im Optimalfall singt sie natürlich jeder mit, weil es eben, du vertrittst eben über diese Hymne auch und die deutsche Nationalhymne, vor allem die Strophe, die mittlerweile gesungen wird, ist ja auch eine besonders schöne und also wirklich, man kann es auch hier, ne, je nachdem, im Frauensport könnte man es anders formulieren dann, aber der Punkt ist ja eben, dass das schon auch eine besonders schöne Nationalhymne ist, muss man einfach sagen. Und sie hat auch wirklich, das ist eine schöne Nationalhymne, die dürfte auch mitgesungen werden im Optimalfall. Gleichzeitig ist das für mich jetzt nicht wichtig, ob Lukas Kruhl oder sonst wer.
Ja, die Block haben auch nicht mitgesungen. Aber
ja, nochmal,
wie viele Länder gibt es das?
Sorry, denn? Die können auch kein Deutsch. So hart es sich
anhört. Aber das ist doch der Punkt.
Das muss man auch betonen.
Ich weiß.
Genau, das ist ja nochmal, das ist ein Grundsatz gerade, der hier schon fehlt. Aber was mir auch hier nochmal einzuordnen, weil du hattest letzte Woche erzählt, Lukas Kruhl wird in diesem System nicht funktionieren. Das war deine These. Und ich habe gesagt, ja, lassen wir das mal als These stehen und warten wir mal das Spiel ab. Ich würde jetzt gerne noch, um diese These zu überprüfen, noch das zweite Spiel gegen Kroatien abwarten, denn ich denke, dort wird er hoffentlich mehr Spielzeit kriegen. Jetzt waren es ja nur echt ein Intervall, glaube ich. Es hat, glaube ich, jemand geschrieben, wie hieß er, Futsaler? Mhm. Wer ist das? Wir wissen nicht, wer es ist, aber als Kommentar, ich habe irgendwie Verdächtige irgendwie aus Ostdeutschland, aber der ist ein kritischer Kommentator mittlerweile bei Instagram und der schrieb, glaube ich, zu Lukas Kruhl, circa 40 Sekunden Einsatz, fast ein Gegentor kassiert, 3 Ballkontakte und direkt wieder runter. Dafür eine Auszeichnung bekommen, richtig stark, so in ironischer Art und Weise. Ja. Warum? Wirklich, das Bild, Christopher Wittig, nochmal, überragender Spieler mittlerweile. Was für einen tollen Job er für Entwicklung für sich, für den deutschen Futsal als Nationalspieler, als Kapitän mitgemacht hat und mitmacht aktuell. Wahnsinn. Absolut verdient. Gib denen eine Medaille. Aber Lukas Kruhl eine Medaille geben fürs erste Spiel? Was ist das für ein Bild? Erstmal frage ich mich, kriegt man beim DFB für das erste Länderspiel eine Medaille? Und kriegen das andere auch? Und warum haben wir das noch nie gesehen? Warum wird das auf einmal auf dem Bild platziert? Sorry, was ist das? Was ist das für eine Symbolpolitik? Also das ist ja kaum noch ertragbar, was das angeht. Also wirklich, also da war ich erstaunt.
Wenn du bedenkst, dass der DFB bei all diesen Posts exakt überlegt, was er dort zeigt und nicht zeigt.
Ja, das muss man ja auch, das muss man ja als Prämisse haben. Das ist ja hoffentlich durchdacht. Also wollen die, dass wir da jetzt kommentieren zu? Oder dass da irgendwie so ein kritischer, was ein Futsaler, wir kennen ihn nicht, also melde dich gerne. Gut, bleib anonym, dann kannst du da weiter rumjaulen und auch deine Kritik geben, weil ist ja auch aus meiner Sicht auch durchaus berechtigte Kritik. Ne? Also da dachte ich auch so, was ist das? Und ich finde so, das habe ich auch schon so jetzt irgendwie schon auch während des Spiels oder jetzt auch nach dem Spiel so irgendwie, ich habe das Gefühl, da wird so im gewissen Grad, wenn man das alles so medial aufnimmt, wie will man sich das erklären, dass ein 35-Jähriger da nominiert wird, hier seine 40 Sekunden kriegt und dann wieder rausgenommen wird, keinen weiteren Intervall kriegt. Also man könnte sagen, also Debüt ist nicht gelungen, auf jeden Fall nicht. Und deine These ist tendenziell bestätigt, der funktioniert nicht in diesem System. So, ich habe ja auch schon gesagt, okay, nach seiner Verletzung wirkt er jetzt noch nicht so gut. Davor wirklich ein guter Spieler. gut, darüber müssen wir nicht streiten. Aber aktuell, also das Spiel war auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie sportlich interessant für ihn. Ja.
Ne? Man sieht ja auch, er hat mit den brasilianischen Spielern mit Strickert, beim Timeout, obwohl Marcel noch geredet hat, hat er schon wieder mit Strickert auf Portugiesisch geredet. Also genau in diese Rolle verfallen. Mhm. Ich bin hier das der Coach, ich coach Leute. Weiß nicht, geht gar nicht. Also habe ich.
Eins muss ich dir auch betonen, das ist durchaus nachvollziehbar, weil du ja auch davon sprichst, das sind Alpha-Tiere, die aufeinander prallen und dann fängt er da irgendwie an zu coachen. Wie gesagt, man coacht ja auch so, also nochmal, viele coachen. Also wenn ich da Pavlos Wiegels sehe, wie der da feiert und coacht.
Ja, aber nicht während der Nationaltrainer gerade redet.
Ja, genau. Genau, das ist der Konflikt, der da irgendwie so zu beobachten war. Aber irgendwie, wenn ich mir das so medial anschaue, irgendwie habe ich das Gefühl, zu Lukas Kuhl wird so ein Mythos aufgebaut. Mythos, dass das so ein Aufbauhelfer des deutschen Futsals sei. Also so eine gefühls- und entwicklungsprägende Figur des deutschen Futsals. Dabei hat er mit Regensburg aus sportkultureller, aus soziologischer, aus kultur- und integrationstheoretischer und auch dann vor allem aus pädagogischer Sicht nichts erreicht. Ja. Also muss man einfach sagen. Also das Urteil müsste eigentlich sein, dass das nicht gelungen ist, muss man einfach sagen. Na, man kann es noch härter ausdrücken, aber das ist, damit warte ich dann, also wirklich mit einem schlussendlichen Urteil, auch ob er in der Nationalmannschaft ankommt oder nicht, das darf man dann nach Kroatien sich mal anschauen, ob er dieses Level hat. So, ne? Also es fehlt einfach Evidenz für eine nachhaltige, also bei Regensburg muss man ja mal betonen, dass da fehlt Evidenz für nachhaltige Nachwuchsintegration. Und er ist der Spielertrainer, er hat das betont in einem Zitat und so weiter, immer wieder. Alles in Ordnung, sollen sie so machen, aber es wirkt halt dann nicht gut. Aber nochmal, diese Nominierung ist aus so vielen Gründen so schlecht für die Entwicklung des deutschen Futsals, muss man sagen. Also ich nenne es jetzt mal die sozialen Kosten, die das Ganze hat. Die sind wirklich, das könnte ich jetzt hier im Kopf auf vier zentrale Dimensionen verdichten. Also erstmal Entwicklungskosten, die sozial sind. Erstmal, du hast hier verlorene Spielzeit für Nachwuchsspieler. Das sind Entwicklungskosten, die du hast. Mit einem Spiel schon.
Südies hat ja auch nur wieder zwei Blöcke, ne? Also kurz. Hat man da Vorlage gemacht zum 1:1?
Ja, und ich sag dir, du hast noch bessere Spieler bei Berlin als Xydias, die sie spielen könnten. Mhm. Also du hast Entwicklungskosten, verlorene Spielzeit für Nachwuchsspieler. Du hast Motivationskosten, du hast nämlich sinkende Attraktivität für solche Leistungen, die du hast. Also nochmal, bei uns melden sich Spieler und Vereine aus der Bundesliga, die sagen, ey, das ist demotivierend, ich war schon bei der Nationalmannschaft oder man erhofft sich eben da als 19, 20, 21, 23-Jähriger mal eine Nominierung, weil man in der Bundesliga Leistungsträger ist. Und das sind Motivationskosten, die hier sind. Ne? Also, und am Ende hast du wirklich auch Legitimitätskosten. Also, weil es zweifelt einfach an Transparenz und Strategie, die für Entwicklung von Spielern also in der Nationalmannschaft, also du musst sie ranführen, du willst ja auch in 5 Jahren noch eine gute Nationalmannschaft haben. Also langfristig Nachhaltigkeitskosten. Entschuldigung, habe ich noch einen Aspekt. Ich habe ja gesagt 4 mindestens. Hast du halt hier auch. Also ich finde das echt. Also da muss man sich einfach mal das alles so ein bisschen über die Leber laufen lassen. Ne? Ja. Ist echt crazy.
Also es bleibt schwierig und es ist polarisierend. Ich glaube, jeder hat da so seine Meinung dazu und die einen wirklich ein Lager und das andere ist so ein bisschen unsere Lager, glaube ich, gut geschildert. Und ich glaube, wir sollten nach dieser tiefen Analyse, Sebastian, wie immer natürlich von dir als Futsal-Philosoph, genau dein Gebiet hier, weitergehen.
Lass uns auf die sportliche Leistung des Teams eingehen.
Ja, richtig, lass uns doch
anderen. Jetzt das Sandwich mit einem positiven Aspekt.
Ja, genau. Weil da waren ja wirklich richtig gute Momente dabei. Philipp Less hatte natürlich einen Sahnetag. Oh, ich habe ja mit ihm noch
was für eine geile Leistung,
echt. In Mainz gesprochen. Ich habe mir auf der Tribüne gesagt, habe ich mit meinem Sohn hier, der saß mit mir auf dem Court. Mann, hier, Philipp Less, war ich noch in schöne Grüße. Ja, überragend, ne? Hat jetzt wirklich sauber abgeliefert. Hat mir für ihn total gefreut, weil es ja auch einer der Spieler ist, die sich klar gegen Influencer liegen. Nicht dafür, sondern pro Futsal. Ich mache Futsal, also mache ich Futsal aussprechen. Nehmen wir so rum.
Ja.
Perfekt. Hat hier wirklich grandios abgeliefert.
Ja, also Philipp Less für mich ein, für alle ein Vorbild. Also ja, auf der Position, auch wie er sich entwickelt hat als Torwart in den letzten 10 Jahren, also jetzt auch schon nicht ganz 10 Jahre Nationalspieler, aber schon sehr lange dabei. Oder ist es schon 10 Jahre? Wird uns verraten sicherlich. Aber überragende Entwicklung, weil er eine Konstanz mit sich bringt und eine gewisse Disziplin, zumindest nach außen so wahrnehmbar, und Feuer und Flamme für diesen Sport ist. Also das ist ein Vorbild für diesen, also wirklich ein, auch eine Identifikationsfigur, muss ich sagen, für den deutschen Futsal. Also muss man einfach mal betonen. Der hat seine Höhen und Tiefen gehabt. Der hat sich Kritik gestellt. Das ist auch jemand, der ist widerstandsfähig. Das sieht man, sonst bist du nicht so lange auf Entwicklung, diese Entwicklung kannst du nicht so lange durchziehen. Der hat Resilienz. Deswegen ist das ein sportliches Vorbild. Man kann irgendwann wird er Trainer und sonst was, und dann kann man mit ihm über Futsal diskutieren und alles. Und man kann, man wird sich auf Augenhöhe da duellieren können, über Philosophien des Futsals, sicherlich. Aber eins muss man sagen, seine sportliche Karriere ist für mich einfach ein absolutes Vorbild für deutsche Futsal-Torhüter, könnte man sagen. Auf jeden Fall. Deswegen, das muss man betonen.
Ja. Weil aber auch Starting Four waren ja, oder Starting Five war ja Philipp Bless, Oliveira, Fixo, rechter, Matti Block, Herterich, linker, Ala und Wittig. So, das war unser Starting Five. Herterich oder Block auch, Matti Block, Bullig hat auch einige, wir hatten nicht so viele Chancen, muss man ja sagen, aus dem Spiel heraus. Wenn, natürlich durch seinen Körper, seine Physis, das sind dann ja auch die Spieler, die aktiv im Spielbetrieb sind, in sehr kompetitiven Spielbetrieb sind. Hat mir sehr gut gefallen. Wie war es bei dir?
Ja, ich hatte das Gefühl, er und sein Bruder hatten irgendwelche persönlichen Fäden mit den Italienern, weil er auch dort spielt. Also der hat sehr aggressiv gespielt. Also er war sehr körperbetont und dort auch an der Grenze des Legalen, was das angeht. Also wirklich. Das Spiel war insgesamt auch ein sehr körperliches, physisch betontes und zudem auch ein sehr hartes teilweise hartes Spiel. Nicht durchgängig, also, aber Block hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das Spiel auf einer Ebene auch stattgefunden hat, das über den Ball hinausgeht, auf jeden Fall. Und ich habe mich gefragt, das liegt wahrscheinlich daran, dass er mit den Spielern da auch in der Liga konkurriert.
Vielleicht
so ein Verein.
Ne? Ja. So, Herterich, hey, man merkt, also ich glaube, dieser Push und Polen hat ihm gut getan.
Auch Kim Herterich, muss man auch mal positiv hervorheben. Was für ein toller Spieler in seiner Entwicklung. Ne? Also ich hoffe, dass der Schritt nach Polen ihn da wirklich fördert, weil das können wir natürlich schwer einschätzen, aber auch schon über Hohenstein. Genau, und war das gerade Musik? Okay. Aber der Punkt ist, über Hohenstein und jetzt der Schritt nach Polen in die erste Liga dort. Klar, Verein, der vielleicht nicht ganz oben spielt, aber es wird besser sein insgesamt als das Bundesliga-Niveau. Ich glaube, Kim Herterich kann absehbar in so wirklich einer der absoluten Top-Leistungsträger der Nationalmannschaft sein. Wenn er denn wirklich weiter auf hohem Niveau Futsal spielt im Verein, und dieser Schritt nach Polen könnte da auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte sein. Hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, hätte auch noch eins mehr machen können, aber das weiß er auch. Wirklich auch ein ganz toller Spieler, vor allem auch für die Jugendspieler, der ist dann auch natürlich vom Alter nochmal näher dran, und damit verbunden einen Weg gegangen aus dem U19-Bereich. Ist ein positives Beispiel von Regensburg, das muss man ja auch mal betonen, ist der einzige Spieler aus meiner Sicht, der da hervorgehoben werden darf, der dann da auch, aber auch nicht lange in Regensburg verblieb, weil aus welchen Gründen auch immer, ist er dann noch hot gegangen, wird seine Gründe haben, aber jetzt mit Polen absolut interessanter Schritt und ein super Spieler, also hat ein gutes Spiel gemacht, nimmt das Spiel an. Klar, hat noch auch Defizite, aber was will man erwarten? Aber wirklich Intensität geht er mit und geht an seine Grenzen, und das ist auch absolutes Vorbild.
Ja. So, Wittig, Oliveira, aus meiner Sicht solide, wie immer. Ja. War okay. Also ich glaube, Starting Five aus meiner Sicht, kann man machen.
Ja, das ist eine gute Starting Five auf jeden Fall, die du hast. Ja.
Dann vielleicht für mich polarisierend in dem Fall, obwohl ist es polarisierend, Grünberg. Ja, er spielt halt kein Futsal aktuell. Also ich würde sagen, das hat man gemerkt.
Ja, also auch Grünberg hat einen Monster-Grätscher einmal gemacht, muss man sagen. Also die ist mir in Erinnerung geblieben. Ansonsten muss ich sagen, futsal-spezifisch, ja, ist er mitgelaufen. Mitgelaufen, so kann man sagen.
Ja. Hat auch noch mal einmal direkt nach 4 Minuten dann schon so ein Viert, so ein Foul da gezogen, so völlig übermotiviert in den Ball, aber ja, okay.
Ja, also wie gesagt, seine Leistung möchte ich jetzt gar nicht so in den Mittelpunkt rücken, ob das jetzt gut oder schlecht war. Die Nominierung an sich ist einfach dann im Grundsatz fragwürdig. Aber man hat ja auch wieder betont, immer wieder, nicht nur in den Interviews, die Breite des Kaders, also die Qualität in der Breite wäre nicht in der Art vorhanden. Und dann ist man wahrscheinlich auch auf so Spieler wie Grünberg angewiesen.
Ja. So, bei den Italienern, ja, Barrichello war ja auch so ein bisschen angeteasert, so mit der Top-Spieler. Ja, der hat schon Zug zum Tor, sucht auch die Abschlüsse. Ist aber jetzt auch keiner wie auch bei den Deutschen. Es gibt keinen Überspieler, der technisch in der Lage ist, konstant eine Überzahlsituation durch Individualsituationen zu erzeugen. Also alle relativ ähnliches Niveau. Also ja, abstrichen, aber jetzt auch nicht der überragende Spieler wie eben ein Penny Varela bei Portugal oder so. Also das
ist für mich sehr ähnlich. Da, von dem Niveau ist Italien mit diesem Kader, muss man einfach sagen, also ohne Merlin etc. Nochmal, das ist nicht der Kader, der bei den Turnieren gespielt hat, jetzt zuletzt. Das ist eine verjüngte Mannschaft, neuer Trainer, die sind wenige Spiele zusammen und die sind auch stecken gerade in diesem Schmerz. Also die Ergebnisse werden noch nicht so sein jetzt aktuell, wie sie dann vielleicht in 2 Jahren sind. Das muss man auch betonen. Also Deutschland ist jetzt gerade so eine Schmerzerfahrung für Italien, könnte man sagen. Und die zählen darauf, dass sie daraus dann über auch die hervorragende Liga, also vom Niveau her, die italienische Liga ist ja schon sehr gut im Verhältnis zu Deutschland jetzt zum Beispiel, dass sie da dann die Entwicklung machen und dann in der Nationalmannschaft dann die Früchte tragen. Und genau, also Italien ist im Umbruch, muss man einfach sagen.
Vielleicht nochmal Feedback, wer sich mit dem italienischen Futsal besser auskennt, mal Bescheid sagen bei uns, was da gerade so geht, was so den Ideen, was treibt einfach gerade den italienischen Futsal so um,
wie war super cool.
Die Außenwahrnehmung auf das Spiel. Das wäre spannend.
Ja, okay. Genau. Vielleicht könnte sich ja der Blog bei uns melden. Könnte uns einfach schreiben. Ja. Vielleicht leitet das einer weiter und von der Nationalmannschaft, vielleicht Philipp oder sowas, falls einer zuhört oder wer auch immer. Vielleicht leitet das weiter und vielleicht kann der uns dann einfach, kann auch gerne Italienisch schreiben oder Spanisch, Spanisch, Argentinisch, wenn er kein Deutsch beherrscht, Englisch, wir nehmen alles an, wir kriegen es alles übersetzt und wir berichten dann gerne weiter, auf jeden Fall. Ja.
Sonst war ich von Italien am Anfang, dachte ich, sie haben direkt Dreiviertelfeld-Pressing gemacht, da hatten sie auch direkt nach 20 Sekunden die erste Chance und ich dachte, oh, okay, man versucht mal was, aber das war dann eher so ein klassisches auch 3-1-Spiel bei Italien die ganze Zeit.
Ja,
war jetzt solide. Also Umbruch da. Soll man denn, hast du noch so ein allgemeines Feedback zum Spiel? Ich habe noch ein Feedback, sehe ich gerade, weil ich hier den Livestream aufhabe, den Relive. Diese Anzahl der Fouls, das ist im Livestream des DFB oben mit diesen kleinen Hütchen. Furchtbar. Ich konnte das kaum sehen, da oben diese kleinen Hütchen, die Foulspiele.
Kommt drauf an, wie groß dein Fernseher war oder Bildschirm.
Ja, aber komm, also das muss man nachzählen. Was soll das denn? Schreibt man da eine Zahl hin? Das ist ja furchtbar. Ja.
Als das Spiel lief, habe ich am Anfang habe ich meine Tochter war ins Bett gebracht, dann ist sie eingeschlafen und dann war ich noch da und habe kurz das Handy angemacht und das Spiel begann dann. Und da muss ich auch sagen, die Dinger auf dem Handy siehst du kaum bis gar nicht. Ja. Bin dann auf dem großen Bildschirm gewechselt und da war es dann gut zu erkennen, da fand ich das schon cool, aber ist jetzt nicht handyfreundlich, muss man sagen. Könnte man anders machen.
Ja. Okay, sollen wir vielleicht zum ersten Tor kommen?
Ja, sehr gerne.
Wir hatten nur zwei. Das ist schade. Riesenevent.
Ja.
Das Tor organisiert dann 1-1. Wie England 3-1. Also
das Spiel war kein, also futsalerisch gesehen jetzt kein super Leckerbissen. War interessant, war deutlich besser als gegen England. Intensität war viel besser. Auch, also teilweise dachte ich mir, okay, ey, in der ersten Halbzeit, Deutschland hätte viel mehr Tore machen können. Nicht, weil sie mehr Chancen oder bessere Chancen gehabt haben, sondern weil sie viel mehr Möglichkeiten herausspielen können. Also da war nach vorne, waren teilweise Optionen da, waren Passlinien offen etc., die man nicht gesehen hat anscheinend. Und da dachte ich wirklich so, die erste Halbzeit hätte, klar, Italien hat große Dinger gehabt, Deutschland auch ein paar, aber in der ersten Halbzeit hätte man hier auf jeden Fall noch ein paar Tore machen können, theoretisch. Das noch so als kleines Feedback zur ersten Halbzeit. Aber mach du gerne weiter. Schilder mal weiter.
Ja, vielleicht 1-0, das erste Tor für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft, was zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich recht entsinne, ja, eher Italien mit den besseren Chancen. Und dann kam das Tor für Deutschland natürlich an einer guten Stelle und ging von Barrichello, Nummer 24, versucht da so einen paralleler Lob zu spielen und Xydias fängt den ab. Ich fand den Lob auch echt riskant in der Situation. Deutschland macht eben Dreiviertelfeld-Pressing, die waren voll dran und dann läuft Xydias, hat viel Platz in der Mitte und dann verstehe ich den Move nicht von Biscossi, Nummer 21.
Ja,
weil anstatt er letztendlich dort steht, wo er stand und Barrichello rückt in die Mitte, rückt er mit so einer, mit so einer Captain Tsubasa Gedächtnisgrätsche, der rutscht da fünf Meter über den Platz und macht dadurch ja eigentlich erst den Raum frei. Der, ich würde denken, Herr Xydias macht so eine kleine Finter, so eine Mini-Finter mit dem Körper.
Ja, was?
Finde ich nicht schlecht. Dann läuft er aber weiter und passt auf Herterich und dann. Ja, dann ist das Ding doch wird halt schon verwandelt, ne? Also
super. Aber kommen wir nochmal auf die Ausgangssituation. Also das Pressing war richtig gut in dem Moment und Xydias fängt den Ball dann ja ab. Wenn der Ball ein bisschen höher kommt, also über Xydias rüber, hat Xydias vielleicht ein Problem, weil er dann im Rückwärtslauf ist. Also da, das war ein bisschen glücklich, aber das Pressing insgesamt war ordentlich. Und Xydias zieht dann ins Zentrum, genau richtig, also wirklich mit Ballgewinn ins Zentrum ziehen. Und dann, du nennst es kleine Finte oder sonst was, denkst du auf jeden Fall. Erstmal, es war schrecklich schwach verteidigt. Aber warum? Also eigentlich gar nicht schlecht verteidigt. Weil eins muss man auch sagen, in der Liga, wo die Italiener spielen, schließt ein Spieler vielleicht ab in dem Moment. Weil der hat eine Schussbahn. Xydias hat eine Schussbahn. Und deswegen dieses für uns auf diesen ersten Blick dann hektische Verteidigungsverhalten, indem er sich da reinwirft, das Tsubasa-Gedächtnisgrätsche. Aber Xydias ist halt kein italienischer Profi. Der macht da was, ich will nicht sagen, er verstolpert den Ball, aber er legt sich den ein Stück zu weit vor. Und dann steht da glücklicherweise Herterich richtig. Und ich sage auch zu weit vorgelegt, ganz bewusst, denn der wird nicht bewusst Herterich auf seinen schwachen Fuß angespielt haben. Also es war keine Vorlage bewusst zu Herterich, der hat einfach den Ball sich ein Stück zu weit vorgelegt, weil der sieht den reingrätschenden Spieler und reagiert da nicht ganz sauber. Und dann geht der Ball auf den linken Fuß von Herterich, auf das innere Bein in dem Moment. Und da muss man Herterich, deswegen bin ich auch so begeistert von seiner Entwicklung und habe ihn gerade so gelobt. Denn dieser Abschluss mit links, so überlegt dann auch, mit einem schwachen Fuß über die Schulter des Torwarts ins lange Eck, überragend, das war Zucker, wirklich. Also klar, Xydias erkämpft den Ball, ein bisschen Glück dann eben mit dieser Situation, dass der Ball dann zu Herterich kommt. Aber Herterich, wie er den mit dem schwachen Fuß verwandelt, super. Wirklich, super. Sehr, sehr schöner Abschluss.
Für mich auch von Juri Bellobuono im Tor. Für mich so ein bisschen Donnarumma von Temu bestellt, weil optisch, nicht Leistung, optisch. Ich dachte, ist das der Donnarumma? Ist das sein unehelicher Bruder? Nee, gibt's also keine.
Ja, aber eins muss man auch sagen. Darf ich mal eins betonen? Ich glaube, bei Deutschland würde der Torwart nicht spielen, aber er hat auf jeden Fall einen höheren Marktwert im Weltfußball. Ja. Muss man sagen.
Der ist in der Situation nämlich, er sieht ja eigentlich, dass die Nummer 24 hier, Barrichello, eigentlich da ist. Also eigentlich kann er auf der Linie stehen, vor allen Dingen, weil im Rückraum steht noch Wittig. Also warum macht er den zwei Schritte nach vorne und das ist sein Fehler?
Aber dieses...
Das war
diese Situation von Xydias, der da ich will sagen, den Ball so ein bisschen verstolpert. Aber das war einfach unsauber und dieses Unsaubere hat dann zu einer Reaktion geführt, die Italien echt ein bisschen verwirrt hat. Und das Torwartspiel war in dem Moment dann taktisch auch nicht so sauber. Aber wie gesagt, dennoch hat er eigentlich die Fläche so weit gehabt, dass der Ball nur da, wo er reingehen kann. Also so schlecht fand ich es jetzt nicht vom Torwart. Es war einfach, wir nennen es mal Kuddelmuddel bei Italien. Die waren da einfach durch Xydias Verstolperer oder das weiß es nicht. Das war einfach, also danke Xydias für diese Aktion. Gewollt oder nicht gewollt.
Das erste war auch super, ne?
Es war sehr wichtig für das Tor.
Naja, also da hat man gesehen, dass es Hier.
Ja, Jungs, ey. Überragend. Zum Genießen für alle.
Das war das Wichtige. Und dann kommen wir zum 1:1. Und durch Potter. Und Potter, Nummer 2, habe ich mir in der ersten Halbzeit schon gedacht, Junge, was hat der denn für einen Bums? Weil der hat schon in der ersten Halbzeit von vielleicht 18 Metern das Ding an die Latte gehämmert. Da hat Philipp Less, der hat ihn nur zischen gehört. Also unglaubliche Granate. Und El Torpedo aus, auf Italienisch übersetzen, El Torpedo. Erstmal grandioser Schuss. Aber hier geht natürlich auch Kudos, geht hier auf Pulverenti, den Kapitän, weil Pulverenti zieht exakt vor den Torwart, verdeckt Bless die Sicht, weil eigentlich, Bless würde den haben. Also wenn jetzt keiner da steht, Neves zieht er mit und beide stehen davor, dadurch sieht er nichts. Also Zusammenspiel von beiden, das wirkt auf jeden Fall wie eine Kombo, wenn du weißt, dass du hier so El Torpedo hast.
Ja. Ich glaube, ich habe es gerade mal gegoogelt ganz schnell. El Torpedo in oder der Torpedo in Italienisch ist Il Siluro.
Das ist was ganz anderes, okay.
Il Siluro. Ja. Also da sind Spanisch und Italienisch doch nicht so verwandt. Ne?
Ja. Also Potter, guter.
Ja. So. Nee, aber das war eine ganz simple Freistoßvariante und ich muss auch betonen, wenn du so einen Schützen hast, dann solche Freistöße direkt auf die Bude bringen, aber dann eben taktisch so gelöst, dass durch Kreuzbewegung vor dem Torwart Philipp dann im Grundsatz machtlos war. Also nochmal, er kriegt den Schuss genau in dem Moment, wo er nichts sehen kann, weil es waren 3-4 Spieler vor ihm in dem Moment. Und dann ist er so platziert in die Ecke. Ja, wenn er den Ball sieht, hält er den 100%ig, aber durch diese Bewegung in das Sichtfeld des Torwarts, das macht Italien dort, das ist einfach, aber es ist überragend. Und dadurch geschieht dieses Tor. Und deswegen direkte Freistöße im Futsal darf man gerne betonen. Ja. Immer versuchen, irgendwie zu ermöglichen. Wenn die, und das ist ein Freistoß gewesen, das waren 15, 16 Meter oder sowas. Das war ja schon fast Mittellinie gefühlt. Ja, aber genau durch diese Laufbewegungen der Mitspieler, die dann ihre Gegenspieler mitziehen und dadurch Philipp die Sicht versperren, geht dieses Fenster auf und keine Chance für Philipp in dem Moment. Da ist er machtlos, weil so eine Laufbewegung kannst du natürlich dann auch nicht als Torwart kontrollieren. Du kannst ja auch aus dieser Distanz, das ist wichtig, der Schuss der Distanz, das ist auch ganz wichtig. Wenn das ein Ding von 8 oder 9 oder 10 Metern ist, kann Philipp da nochmal ganz anders reagieren, ja, weil auch der Schusswinkel anders ist und er ganz anders zum Ball stehen kann, weil auch mehr Spieler dann kompakt sind, aber es ist nicht kompakt genug in der Situation, sodass immer noch diese Schussbahn frei wird. Und das ist dann höchst interessant auch in der Analyse für so ein Torwart, dass da die Entfernung des Schusses dann auch ganz relevant ist, dass da eigentlich so eine gewisse Machtlosigkeit entsteht. Mhm. Ne? Also wirklich, sieht einfach aus, das Tor, aber einfach in der Einfachheit liegt hier einfach die Genialität des Tores. Total. Und wirklich auch einfach ein spannendes Tor und mehr hatten wir leider nicht in diesem Spiel, aber das ist zwei richtig interessante.
Noch einmal Glück, weil ich bin nochmal kurz jetzt auch hier im Livestream zurückgegangen auf die Szene 1,6 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit.
Ja.
Und da legt Strickhardt den Barrichello, also ach, richtig plump. Also hier, ich dachte eigentlich hier.
Rot!
So krass nicht, aber es wäre das 6. Foul gewesen und er schubst ihn. Also es ist wirklich, ich muss hier gerade in der Wiederholung an. Es sieht so unfassbar plump aus.
Das war ein deutscher Schiedsrichter. Ja. Und ich glaube ein niederländischer, ne?
Ja.
Für dieses Freundschaftsspiel. Und ich muss eins sagen, in diesem Spiel wirkte das wirklich tatsächlich wie zwei Heimschiedsrichter. Und das war eine Szene, die mir da aufgefallen ist. Das sind auch wichtig. Es wurden hier spielentscheidende Szenen, ne? Das sind, wenn du dann 10 Meter kriegst und das Tor kassierst gegen Italien, geht das Spiel anders aus. Muss man einfach sagen.
Naja, also, natürlich.
Und das war ein deutlicher Schubser, also wirklich mit ausgestreckten Armen. Und das nicht zu pfeifen, ja, okay, also da dachte ich schon, okay, also das war so eine kleine Heimmannschaftsentscheidung. Dann aber gab es noch eine Szene, die vielleicht überhaupt nicht aufgefallen ist, manch ein. Aber Wittig, zweite Halbzeit, grätscht mit gestreckten Beinen, ohne Rücksicht auf Verluste in den Mann, spielt zwar kurz davor den Ball mit der Fußspitze, aber danach voll in das Fußgelenk, voll rein. Also da hätte man einen das Bein brechen können. Und hier pfeifen die Schiris nicht mal faul. Also, das ist dann auch, also da dachte ich auch in dem Moment, also ich also sorry, es gibt Schiedsrichter, die gegebenenfalls hier sogar einen Platzverweis aussprechen, ja, und da wird nicht mal Foul gepfiffen, weil er den Ball wegstibitzt, aber der Fuß bleibt weiter gestreckt, also das Bein bleibt, der zieht den nicht ein oder sonst was und geht voll drauf. Boah, da dachte ich auch, also das ist auch eine Entscheidung wieder pro Deutschland, also ja, sehr, sehr deutlich. Und da muss ich sagen, es sind so zwei, ich könnte noch über weitere Entscheidungen sprechen, aber die Schiedsrichter waren auf jeden Fall positiv gegenüber Deutschland gestimmt. Ne? Ja, ja, kann man so betonen.
Also, war am Ende, ja, leider ein Low-Scoring-Game, irgendwie, wenn man in der Porsche Arena war und jetzt in Lüneburg, denkt man, okay, ist irgendwie so wie Fußball, weil die Ergebnisse sind ähnlich. Schade, aber es war ein tolles Event. Ich habe mich unterhalten gefühlt, das ist wichtig, diese Eventarisierung. Mein Sohn hat mitgeschaut, fand's auch geil, ich hab ein bisschen was erklärt. Hey, also war ein schöner Futsalabend. Kroatien steht vor der Tür. 14. zwei Tagen in Hamburg gegen Kroatien.
Heute in zwei Tagen und wenn die Hörer das jetzt oder Hörerinnen das am Montag hören, morgen Abend in Hamburg gegen Kroatien.
Naja. Und dann fehlen, wie war das? Fehlen nicht die Blockbrüder?
Genau, die Blockbrüder haben beide Spiele im italienischen Pokal und daher müssen sie jetzt oder mussten sie wohl abreisen. Die werden also gegen Kroatien am Dienstag fehlen und das könnte natürlich vor allem, ja, sei es auch in der Defensivarbeit, also weil die Kroaten, das ist bekannt, ein starkes Pivot-Spiel aufziehen, also nicht nur über die Alas, sondern auch über die Fixos und da so einen Block zu haben, der auch wirklich weiß, wie man so die Pässe in die Tiefe vielleicht auch da verhindert. Das könnte in der Defensive schmerzen und in der Offensive sowieso, weil er dort natürlich auch einen riesen Impact für die Nationalmannschaft hat. Werden die Blockbrüder werden fehlen. Mhm. Aber was mich freuen würde natürlich jetzt für das Spiel in Kroatien, Spielzeit für Spieler, die jetzt in dem Spiel nicht so viel gespielt haben. Ich würde auch mir wünschen, dass Lukas Kuhl wirklich eine deutliche Spielzeit erhält, um einfach auch mal sein Potenzial richtig einzuschätzen, also sein aktuelles seinen Leistungsstand einzuschätzen im Vergleich zu den anderen Spielern. Weil das haben wir ja auch schon in diesem Podcast heute betont, das hat uns jetzt der eine Intervall nicht gezeigt. Also das hat uns nicht überzeugt, diese Nominierung. Ja, aber wird spannend gegen Kroatien. Schätze ich auf jeden Fall deutlich stärker, also deutlich, aber auf jeden Fall stärker als die Italiener ein.
Ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben eine Stunde knapp verpasst, um 40 Minuten, Sebastian, aber gut, wir müssen hier nochmal reingehen in das Spiel. Deshalb lasst uns schnell Schluss machen. Tschüss Sebastian, bis zum nächsten Mal.
Daniel, ich wünsche dir und auch allen da draußen eine schöne Futsalwoche. Viel Spaß beim zweiten Länderspiel. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.